Guten Abend. Heute ist der 6. September 2026. Wir haben die Episode Nummer 306 vom Donau-Tech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André.
Ja, hallo.
Und der Tom. Grüß euch. Ja, heute glaube ich, wird es wieder ein bisschen eine technischere Episode werden, nachdem wir also letztes Mal sehr viel über Urlaub und Elektroautos geredet haben. Ich habe da jetzt mal gerade vorher die Liste schon geschaut. Hui, das wird ein dichtes Programm heute. Es gibt viel zu besprechen. Die Aufnahme läuft aber noch im alten Betriebssystem, oder? Oder läuft das jetzt schon im neuen
bei dir? Frage zur Sicherheit jetzt. Ich habe einmal kurz mit dem Gedanken gespielt, aber ich habe für das Zoom jetzt gerade, was der für diesen, was ist denn das, dieser USB irgendwas?
Ach so, ja.
Mini-USB oder was das ist, auf USB-A habe ich jetzt wieder nicht mehr. Mhm. Genau, weil, genau, das Gerät, auf was du jetzt ausspielst, das hat ja keine USB-C-Stecker.
Aha.
Genau, da brauche ich jetzt wieder USB-A und da habe ich jetzt gar kein Kabel mehr gefunden, weil das alte Kabel ist kaputt.
Nein,
jetzt
bin ich. Also bist du auf einem MacBook mit macOS unterwegs?
Ja, genau. Ja, ja. Wo ich geschaut habe, theoretisch das Zoom müsste eigentlich durch das, dass das im Endeffekt eh so ein komplett standardkompatibles USB-Audio-Device ist,
ja,
müsste eigentlich theoretisch out of the box unter Linux gehen.
Mhm.
Aber probiert habe ich es nicht. Genau.
Okay. Es gibt ja auch theoretisch den Reaper, mit dem ich aufnehme, das Ultraschall auch für Linux, ja. Mhm. Aber habe ich mir auch nicht angeschaut, ja.
Ja, ja, also ich habe gesehen, es gibt ein eigenes Package in der Softwareverwaltung für das StudioLink Standalone und so.
Okay.
Also im Idealfall läuft die Aufnahme nicht recht viel anders als wie da jetzt unter macOS, glaube ich.
Okay.
Aber müssen wir mal.
Ja, weil du hast Omachi ausprobiert in den letzten
Wochen. Ja, genau. Wochen. Ja, nach
zwei Wochen
seit das, glaube ich, ja, du dann das letzte Mal eh noch angesprochen hast, ja, oder?
Ja.
Genau. Und es nimmt ja dann doch schon ziemliche, zumindest auf X und so, ist halt der DHH ziemlich sehr aktiv.
Ja. Und ich hat jetzt immer Foundation so gemacht,
dann, was der Teufel was.
Ja, genau. Ich frage mich dann immer, bei mir dann ist meine ganze Timeline immer voll von dem X, ja. Es war bei Open klar auch so am Anfang des Jahres. Und dann habe ich mir gedacht, ist das meine Timeline, weil ich das halt like und bookmark und retweet oder so? Oder ist das einfach generell jetzt gerade die Timeline des X so, dass das so voll ist mit dem? Aber es ist echt brutal, was da gerade abgeht, ja.
Ja, voll. Aber das ist halt, ja, genau, ist halt dann auch irgendwie so ein bisschen so ein Bubble, gell, von diesen ganzen YouTuber etc.
Eine Echo-Chamber.
Ja, Echo-Chamber, genau. Jetzt haben sie ja auf dieser, also direkt, wenn man auf omachi.org geht, haben sie ja jetzt quasi nicht nur das DHH-Introduction-Video oder auch das vom, wie heißt der?
Network Chuck.
Der Network Chuck, genau, sondern jetzt auch noch andere und der Network Chuck hat schon wieder so ein weiterführendes Video und so weiter, ja, genau. Aber ja, genau, dann haben wir gedacht, ja, probierst du es halt auch mal aus. Ich habe es jetzt erst auf einen alten Windows-Rechner mal installiert gehabt. Oder installiert.
Also auf einen Desktop-Rechner eigentlich sozusagen, oder?
Auf einen genau, Windows-Desktop-Rechner. Genau, also ehemals Windows-Rechner, was da habe ich ja diese Arch-Linux-Distribution dann auch schon mal ausprobiert, wo es dann Spiele spielen,
auskennen,
etc.
Haben wir ja mal geredet drüber.
Genau,
ja,
das war da noch oben. Genau, da habe ich mal das Omachi da drüber geklatscht. Das ist halt anstandslos gegangen, ja. Genau. Und dann ist mir eingefallen, ich habe ja eigentlich nur einen iMac stehen. Das ist so ein
27 Zöller, oder?
So ein alten, 27 Zöller, genau, iMac halt mit Intel.
Ja.
Aber ansonsten eigentlich nicht einmal so schlecht ausgestattet. Also der hat 64 Gramm.
Puh, ja.
Hat blöderweise so...
Hättest du da kaum bezahlbar,
ja, voll. Hat aber so ein Fusion Drive drin, was wieder ein bisschen ein Downer ist.
Ja, ja.
Also so halb SSD und halb HD nur. Aber dann habe ich ja gelesen im Omachi Manual, dass halt eigentlich die Intel Macs unterstützen. Und dann haben wir gedacht, naja, der Desktop, den ich da jetzt dann vorher ausprobiert habe, der ist halt nur viel öder als wie der iMac.
Okay. Mhm.
Genau. Und halt schon, also normalerweise ist das Omachi und so relativ snappy, mhm, auch auf älterer Hardware, aber da waren halt wirklich, ja, war das auch nicht mehr so snappy.
Okay.
Genau. Und ja, dann habe ich es am iMac installiert.
Mhm.
Ja, ist prinzipiell einmal bis auf WLAN und Audio hat alles funktioniert. Also auch das 5K-Display und so, mhm, in der Retina-Auflösung, das hat alles passt. Und es ist halt dann einfach so geil, weil das ist halt schon eine Änderung im Gegensatz zu früher. Ich habe halt dann einfach im Grunde mein Codex-Account halt dann halt auch noch, also mein Codex halt auch noch installiert, ja, und mich angemeldet. Bei ChatGPT.
Ist eigentlich sogar schon vorinstalliert, eigentlich das Codex, oder?
Ja, genau. Ja, genau. Er fragt dich dann, welcher Agent und so.
Der Standard-Agent sein für so und so.
Der Standard-Agent, ja. Genau. Und das Geile ist halt dann, ich meine, ich habe noch halt dann dabei am Ethernet einmal angehängt, ja, aber mir war eigentlich eh lieber WLAN. Mhm. Aber wurscht, ich habe halt dann über Ethernet-Kabel wo draufgehängt, damit ich die Internetverbindung habe und dann habe ich irgendwann gesagt, hey, schau nach, das ist Omachi, ja, und WLAN geht nicht, ja, dieser Broadcom-Chip, mhm, wird da nicht erkannt.
Ja.
Ja, dann werkelt er halt dahin und dann sagt er halt so, ja, stimmt, weil das ist da bei dem iMac, genau bei dem ist das irgendwie so ein, weiß ich nicht, der, irgendwie so ein Mitteltreiber, der halt in diese Standard-Packages nicht dabei ist oder so, aber auf der Apple-Seite kannst du halt so ein Firmware.img abladen.
Mhm.
So hat er sich dann runtergeladen, das hat er dann extrahiert und da irgendwie, keine Ahnung, den Treiber halt ausgezuzelt, ja, und dann ist gegangen.
Krass.
Genau.
Ja, ja.
Und das Gleiche eigentlich auch nur mehr für Audio, was du gesagt hast, hey, die Lautsprecher funktionieren halt nicht,
mhm,
war dann auch irgendwie so ein Easy-Fix-Firm, so, wo er gesagt ja, das ist ja klar, geht da das und das noch ab, ja. Ja, und dann hat es funktioniert von der Hardware her.
Mhm. Ja, da bist jetzt eigentlich eh genau schon bei dem Punkt, was dann so faszinierend ist an dem jetzt, oder was irgendwie so geil ist irgendwie, und man, gut, das geht dann in die Richtung, was der DHH sagt, mit dieses Malleable OS halt, weißt du, dass du das quasi halt selber alles verändern kannst auch, oder auch fixen und so, jetzt durch die Agents halt, ja, weil man ja dann da, ich hab dir letztes Mal schon kurz angesprochen, aber da gibt's halt dann die Leute, die basteln sich gar einmal ein Theme selber oder irgendein Quick, Bar-Item oben und so, was sie da laufen lassen. Keine Ahnung, kannst du zum Beispiel jetzt einfach sagen, ja, machen wir ein kurzes Quick-Bar-Menü-Item für Timer zum Beispiel da und bauen wir das in Omachi ein oder so. Ja, einfach mit deinem Agent halt. Das ist halt so geil, weil es so unpassbar ist einfach selber. Ja,
ja, voll. Das sind ja generell diese, ich meine, es gibt ja dieses Omachi-Plugin-Repository, gell?
Mhm.
Können wir da einmal den Link reinhauen, das ist plugins.omachi.org.
Okay.
Da gibt's ja auch schon relativ viel Zeug, zum Beispiel für die, ich habe so, habe eh schon ewig, was das so Sony Wireless Headsets halt, so Over-Ear-Headset habe ich. Genau. Und da gibt's zum Beispiel auch so ein Plugin, der dann halt die ganzen ja, Einstellungsmöglichkeiten oder auch die Infos dann einblendet über so ein Menübar-Plugin oder wie das dann immer heißt bei denen.
Ja, geil.
Ja, genau.
Wenn man dann noch AirPods sucht, hat man natürlich auch so der AirPods-Plugin und so, ja.
Ja, ich glaube, das ist ja unter die top gedownloadesten Plugins, des AirPods. Ja, voll geil.
Ja, okay.
Ja, genau.
Und hast jetzt viel auf dem auch produktiv schon gemacht und so, oder? Die Wochen.
Ja, genau. Also ich habe dann so arbeitstechnisch so ein bisschen immer so hin und her geswitcht, ja, zwischen... Oder eigentlich habe ich beides offen gehabt, ja, Laptop und iMac sozusagen.
Mhm.
Genau.
Wie ist das so bei so typischen Arbeitssachen wie jetzt Webmeetings mit Kamera, Audio und so Zeug?
Nein, die habe ich nicht. Eben, habe ich nicht gemacht. Was ich jetzt die Woche mal gemacht habe, weil das war halt relativ quick und easy zum Aufsetzen, einmal Entwicklungsumgebung raufgeben, einmal ein bisschen Source Code auscheckt. Und einfach mal so entwickelt, ja, weil ich einfach einmal sehen wollte, wie taugt man dieser, wie heißt der Hyperland, der Window-Manager?
Ja, dieses Tiling sozusagen.
Dieses Tiling, genau, wie taugt man das, komme ich mit dem zurecht, weil da war ich mir nicht ganz so sicher.
Mhm.
Genau, und wollte das einmal langsamer gehen. Ah, genau, bei uns, was dass ich da jetzt das Teams etc. dann zum Laufen krieg. Und ja, das konnte natürlich nur sein, dass das beim iMac Schrottkamera, die da jetzt drinnen ist in dem iMac, weiß ich nicht, ob er die erkennt. Mhm. Stimmt, das konnte noch eine Aufgabe werden für Codex.
Ja.
Ja, genau. Nein, also ich habe nicht den vollen Switch gemacht, sondern einmal einfach nur so implementiert damit.
Aha.
Und da muss ich sagen, man braucht halt ein bisschen eine Eingewöhnungszeit, aber so, wenn man mal die wichtigsten Shortcuts, muss man das ein wenig genauer erklären, oder? Das Omaji ist eigentlich so aufgebaut, dass man sehr, sehr viel mit der Tastatur halt machen kann.
Ja. Es strebt und eigentlich danach quasi komplett über die Tastatur bedient zu werden, ja.
Voll, genau. Und dann hast du halt den Super Key sozusagen, ja, was halt dann meistens halt die Windows-Tasten oder halt die Command-Tasten dann am Mac ist, ja. Mhm. Und über Super Key plus irgendwelche andere Tastenkombinationen kannst du halt schon relativ viel im System halt einfach steuern oder zwischen die Tiles umeinander switchen oder Tiles verschieben oder ja.
Und es gibt für gewisse Apps wie ein Terminal und Browser und so Standard-Shortcuts halt auch, dass du das quasi direkt mit einem Keyboard, mit einer Tastenkombination einfach öffnen kannst.
Ja, genau. Ja. Voll. Genau. Und wenn man die mal hat, also es gibt ja auch einen Shortcut zum Aussagen der Shortcuts, wo es quasi dann auch in die Shortcuts suchen kannst und so.
Super K, glaube ich, ist das oder so, gell?
Genau, ja. Genau. Und dann, genau, da schaust du halt am Anfang mal ein bisschen und dann hat man eh im Laufe der Zeit so seine paar Shortcuts, die man halt dann immer wieder verwendet, ja, beziehungsweise die man sie vielleicht dann auch nur zusätzlich einrichtet, weil du kannst auch auf Apps und so Shortcuts halt einrichten. Genau, habe ich zwar jetzt nicht so viel genutzt eigentlich, weil mir war es dann immer lieber so irgendwie einen Browser offen haben und da drin dann gepinnt, so die Webanwendungen halt zusammen. Mhm. Wo ich mich bewege, genau. Aber, ja, genau.
Und also du konntest da für eigene Apps quasi überlegen für Browser-Webseiten quasi, gell? Ganz easy.
Ja, genau.
So was wie, du konntest jetzt da immer zum Beispiel Feature, in ein Browser-Fenster
genau, das ist ja so ein Feature, was irgendwie pushen oder weiß ich nicht, halt auch so ein bisschen bewerben halt, ja, dass du halt quasi, du musst jetzt nicht deine ganzen Web-Apps halt über Tabs im Browser offen haben.
Genau.
Sondern, ja, genau. Da machen sie da quasi so ein, ich weiß gar nicht, worin ist das dann aufgelassen, in ein Chromium oder was?
Wahrscheinlich, ja.
Was der Standardbrowser ist bei einer. Genau, da geht halt dann nur quasi so im Kiosk-Modus mehr oder weniger der Chromium auf, halt mit der Web-App dann drin.
Ja, ja.
Genau.
Okay, ja.
Kann man sich so einrichten.
Aha.
Ja, genau.
Ja, sehr cool. Ja, ich habe ja auch schon ein paar Mal installiert. Also ich habe es einmal wie das erste Mal rausgekommen ist, quasi das 3er oder irgendwas vor ein paar Monaten, habe ich es mal auch mal auf meinen Gaming-PC als quasi Dual-Boot installiert. Ist dann so ähnlich wie du auf deinem PC halt da. Ja.
Ja.
Dann jetzt habe ich es wieder mal auf einem M1-MacBook probiert, auf einem, was quasi derzeit bei uns so in der Firma verfügbar ist und keiner verwendet. Ja.
Aber das ist ja mehr experimental noch, oder?
Ja,
oder
ist das habe ich eben dann gemerkt. Dass jetzt war ich so enthusiastisch, aber jetzt probiere ich das aus. Dann ist der Installer eigentlich, ich meine, du musst ein bisschen speziell um und um da mit dem Asahi vorher und dem EFI-Boot und UEFI und so. Und es geht dann eigentlich relativ gut, einfach einmal, dass du das laufen musst, aber wenn ich dann so dazu gekommen bin, eben, dass ich sage, okay, jetzt will ich das so als mein Hauptgerät einmal verwenden für Zeidl, dann merkst du, mein Thunderbolt-Dock geht nicht, ja, weil Thunderbolt nicht supported ist, generell, ja. Mein Second External Display geht nicht über DisplayPort, sondern nur über HDMI, ja. Und was ist dann irgendwie, so hat es halt dann so ein bisschen angefangen, mir dort und da. Und dann genau ist eben das Problem, dass einige Apps für ARM noch nicht so richtig da sind.
Mhm.
Also zum Beispiel am meisten hat mich gleich gestört, dass mit OnePassword, was eigentlich auch defaultmäßig ziemlich einfach dabei ist, schwierig zu installieren war für ARM. Oder mein Voice-to-Texting, das Whisperflow, was ich gern hinnehme, da gibt es bei einer so, das heißt so Vox, irgendwas mit VOX Dings, was bei einer so defaultmäßig das Text, Voice-to-Text ist, da bin ich dann überall ein bisschen hängen geblieben. Ja?
Mhm.
Sie arbeiten zwar jetzt intensiv dran, dass das eben auch für Mac mit ARM alles so unterstützt wird, Agent unterstützt, aber ja. Ich bin schon sehr angetan von dem ganzen Keyboard-Shortcut und so bedienen, das Tiling taugt mir extrem von den Fenstern und so, Aber ja, ich würde dann wirklich gerne mal mit einer bestehenden Hardware auf einem Laptop irgendwie vernünftig mal ja, ersatzweise ausprobieren. Ja.
Naja.
Und da komme ich noch nicht so richtig ganz hin irgendwie. Deswegen habe ich das
glaub,
dann wieder abgelassen ein
bisschen. Ganz ehrlich, ich glaube, dass auch der DHL, also das ist ja von diesen 37 Signals im Endeffekt ja auch so ein bisschen vorangetrieben, oder? Mhm. Diese Distribution, wäre ja gesagt, so IBM in der Arbeit, ja, pushen sie das halt auch,
ja
auch so in die Richtung.
Genau, im Team als Development halt, Environment
genau. Sozusagen auch, ja. Aber das heißt ja, dass es halt ziemlich so Development-mäßig ja. halt dann ausgerichtet ist. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob da, ja, ob man da eben nicht, wie du sagst, dann nur an Ecken und Kanten stößt, was der, wenn man da wirklich dann sagt so, okay, ich gebe jetzt mein MacBook weg, ja. kaufe mir zum Beispiel halt irgendein Linux-Laptop und dann lege ich halt richtig los damit, ja.
Genau.
So, weißt du, wenn du dann alle möglichen Geräte draufhängen musst oder, ja, genau.
Ich scheitere da auch halt schon dran, ich tue mir ja auch schwer, was tue ich mit, also mal gut, meine AirPods müssen funktionieren, ja, okay, das kriegt man schon hier irgendwie, aber, also was tue ich, ich habe meine Fotos, weißt du, in der Fotos-App oder so.
Ja,
was
genau.
ist mit iMessage? Das nehme ich auch viel her, weißt du. Also da stellen sich bei mir dann sofort diese Fragen halt. Aber ich bin ja teilweise so Ding gehypt von dem Ding, weil es so geil ausschaut. Und ein Linux-Fan bin ich auch irgendwie und so, aber irgendwie so den Jump quasi ja. kann ich nicht machen irgendwie. Ja,
wo ist man voll taugert. Also wie gesagt, ich kann mir das vorstellen, so ein richtiges Arbeitsrechner, weißt du halt, also auf dem Arbeitsrechner,
ja.
weißt du halt da... Ja, nicht so die, was der Iferento ist, nicht so arg viel unterschiedliche Programme. Klar, jetzt ein Teams oder irgendwas ist dann eher schon wahrscheinlich schon wieder Herausforderung. Ja. Aber okay, vielleicht geht das eh.
Ja.
Wir haben ja eigentlich bei uns auch einige im Team, die Linux halt haben. Und mit Teams arbeiten wird man schon irgendwie hinkriegen. Genau. Aber so also so all-in, ja, schwierig vielleicht. Obwohl es mir so an sich von der Bedienung und so auch voll taugt. Aber da muss ich halt auch sagen, wie soll man sagen, ich bin da jetzt auch nicht der Superpower-User. Ja. Also ich habe halt dann schau meine 3-4 Workspaces, die man so aufteile, weißt? So, okay, da habe ich IntelliJ, auf dem anderen Workspace halt ein Terminal oder zwei, ja, und dann nur mehr auf dem anderen Workspace irgendwie ein Codex oder irgendwas am Laufen.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, wenn man dann wirklich alles halt drüber macht, auch nicht sicher, ob das dann mit dem Tiling und so langfristig, ob man da glücklich ist dann.
Ja.
So zum Arbeiten rein, so programmieren und so, ist eigentlich ganz cool, finde ich.
Und die zweite, was mir ein bisschen Hürde ist, auch, könnte man natürlich wahrscheinlich irgendwie auch anpassen. Ich bin halt irgendwie vom Terminal her jetzt sehr happy mit Ghosty. Und ich habe da ein paar so Shortcuts auch drinnen, wo ich mein Terminal oft so aufsplit, horizontal, vertikal und so. Ja. Und sie gingen aber eher Richtung T-Max halt als Berner. Sie haben bei das Herder drinnen als Default Agent Management-Ding. Und das ist alles so von mit diesem Super und B wieder, was die mit ganz andere so Keyboard-Shortcuts halt fürs Tiling und das was sie. Ja. Und ich mag mich irgendwie nicht auf das umgewinnen, weil eigentlich taugt mir das im Ghosty gerade ziemlich gut, wie ich mit dem unterwegs bin. Ja. Was mich allerdings irgendwie motiviert hat, auch eben, ich habe jetzt mal einen Link, eine, das witzigerweise haben sie das jetzt im ATP letztes Mal auch erwähnt, dieses Video. Und zwar der Theo. Brownie, den habe ich jetzt immer wieder in meinem YouTube-Feed auch und im Twitter, der ist derzeit so viel mit AI herum, der hat einmal so ein Video gemacht über das halt macOS making your Mac slow, ja, und der Syracuse hat das ein bisschen erklärt halt auch, es ist halt einfach so, und der hat ein paar Benchmarks gemacht und da stimmt ihm einfach der Syracuse auch zu, das APFS, ja, das Apple File System, ist einfach für Aufgaben im Development eigentlich nicht so gut geeignet. Gerade wenn du viele, viele kleine Files hast, also jetzt auch bei Node.js-Anwendungen, also das typische Folder von Node.js mit den tausenden Node-Module und jeweils wieder zig Files, oder eben wenn die AI die Agents durch irgendwie so durchkreppen durch Files und alles Mögliche, da ist Linux einfach viel schneller, weil halt das File-System-Zugriffsding in Linux halt da voll hinoptimiert ist. Und da gibt's auch, den hat er auch da in dem ATV jetzt mehr verlinkt, den Linus Torvald sein Aussage da, ich hau den Link da auch rein, ne? Gibt's ja halt beim Timestamper, wo er das sagt, wo er halt quasi es verzögert, wie er halt einfach sich mal hinguckt hat und den File-System-Zugriff in Linux halt auf, in C unten, ganz unten halt optimiert hat, bis es halt nicht mehr Ärger geht, so quasi. Ja, und das tut halt bei Apple quasi keiner im APFS. Ja, auf Linux gibt's halt so Nerds, denen taugt halt das einfach. Er sagt, man sollte das eigentlich nicht tun, weil es Zeitverschwendung ist so quasi oder halt nicht notwendig, aber er taugt halt sowas. Er macht halt das Spaß und er hat halt das da so hier optimiert, dass das halt, ja, minimalste Dings hat halt einfach. Ja. Und das würde ich einfach gerne mal vielen auch, wenn man das wirklich im Development, im täglichen Work einfach merkt, dass das Filesystem schneller ist bei den Aufgaben jetzt mit AI, was ich da mache. Ja? Aber habe jetzt
auch Ich meine, ja, das ist halt das Nächste, dass halt die MacBooks an sich oder überhaupt generell jetzt auch die Mac-Hardware, die ist halt so schnell und die sind halt, außer du hast jetzt wirklich ein Top-Notch Intel-Laptop oder so, ja. Mit diesem, wie heißt der, nicht Lake, sondern wurscht, mit dieser neuesten Intel-Architektur halt. Mhm. Die kommen nämlich halbwegs dran, ja. Aber ich sage mal, wenn du so M1 oder irgendwie sowas hast, ja, ich meine, das verblasst halt geschwindigkeitsmäßig in Wirklichkeit jetzt schon jetzt jeden Desktop-PC, ja, der halt ein paar Jahre einen Buckel hat.
Ja.
Das haben wir jetzt da halt dann schon auch wieder gedacht, ja. Da am iMac, ja, wenn du das Intellische aufmachst, ich meine, da kommt halt da jetzt dazu, das ist halt ein Fusion Drive, was der da ist, quasi ein Teil ist SSD und ein Teil ist halt HD auf dem Rechner. Aber ich habe halt geschaut, dass ich die ganzen Betriebssysteme und alle Programme prinzipiell auf der SSD habe und wirklich nur halt die Daten, was jetzt eh nicht viel sind, aber wurscht, die Daten halt auf dem HD-Teil sozusagen. Ja, der Festplatte.
Ja.
Aber du merkst ja trotzdem auch schon beim Hochfahren vom IntelliJ und so, was der, wenn ich da in das MacBook, was jetzt mittlerweile auch schon wieder 3 oder 4 Jahre alt ist, ja, daneben stehe, ich meine, der verblasst den halt um heißer. Ja. Mhm. Also, keine Ahnung, ja. Ich weiß da deswegen auch gar nicht, ob da, auch wenn das APFS dann ein bisschen langsam ist oder so.
Ob man das merkt.
Ja, keine Ahnung, ob du das im Vergleich überhaupt dann merkst, da brauchst du halt wirklich auch vielleicht ein Top-Notch Linux-Gerät hat, wie heute.
Das Witzige ist, der Theo hat da zum Beispiel so Benchmarks gemacht, dass der, wo er sozusagen im macOS eine Operation ausgeführt hat und dann die gleiche Operation halt in einer Linux-VM, also in Docker auf macOS.
Okay.
Und da war es halt viel schneller. Weißt du, ich meine?
Ah, ja.
Also du bist ja quasi in dem gleichen Hardware-Environment eigentlich vom MacBook her. Ja, aber halt in einer Linux-VM oder Linux-Docker-Container mit einem anderen Filesystem und da hast du den Unterschied schon gesehen.
Okay. Ja. Ah ja, du hast da halt diesen Dell XPS 16
den
ist, Zoll
das, nochmal. Genau, den habe ich jetzt da reingepostet. Das ist der, den der DHH immer jetzt sind quasi vermarktet sozusagen. Und da, ich glaube, der Michael Dell ist ja auch einer von den, was mit dort bei der Omaji Foundation. Ja.
Ja, aber man muss sagen, da gibt es von... Schau da gerade, wieso ist das eigentlich? Ah nein, okay, das ist da nicht vom DHH. Ah, es gibt so einen Blogpost, der mir jetzt ein paar Mal schon untergekommen ist, der heißt halt Good Linux Hardware.
Okay.
Genau, aber der empfiehlt halt auch so quasi Top-Notch halt aktuelle Dell XPS 1416 oder diese Framework.
Ah, ja.
Laptops, was der, diese modularen sind das da.
Den hat der Netto gesagt in seinem Video auch gekriegt, weißt du, aber da hat er dann ja, nicht zusammengebaut.
Genau. Ja,
der kommt ja so zum Server zusammenbauen.
kannst du halt auswählen, ja. Aber ich glaube, bei ein paar Konfigurationen ist es so, weißt du, die haben es halt einfach nicht pre-built, aber irgendwie nur halt zum Server zusammenbauen, wie so immer. Genau. Aber ja, aber wie gesagt, das ist halt dann, da muss halt dann schon alles dann funktionieren halt, ne? Aber irgendwie hat er, weiß ich nicht, irgendwie findet er das geil, der Heinemeier Hansen, und investiert da viel Zeit und Kohle rein.
Ja,
irgendwie.
Ja voll, ja.
Ja, nein. Ich habe mir aus dem Grund auch nur mal auch den, das habe ich jetzt auch in die Shownotes reingegeben, den Podcast nur mal angehört, wie er bei Pragmatic Programmer war, bei dem Podcast. Ist jetzt zwar eh schon wieder ein paar Monate her. Und da ist eher so um Agentic Coding und so gegangen.
Ja.
Aber ja.
Jetzt war er ja quasi vor kurzem
Warte mal, das war ja der falsche, oder? War er da zum zweiten Mal dann?
Ja, zum zweiten
oder war er jetzt,
nein, beim Ding. Das habe ich jetzt gerade noch eingehen, vom Lex Friedman.
Naja, dann habe ich das mit Lex Friedman
da gehört. Da war er auch schon letztes Jahr mal 3 Stunden oder was auf dem Podcast.
Ja,
und
stimmt.
Jetzt sind es 5 Stunden.
Das war's.
Ich habe mir so die angebracht. Ja. Genau.
Mhm. Dann haben wir das eine, das ist der... Genau, ja, darum weil ich denke mir gerade, weil der hat ja über Omachi und so
dann auch geredet. Ja, genau, ja. Und mit dem Ding macht er auch, oder hat jetzt auch immer wieder, der, wie heißt der, ach verdammt, jetzt fällt mir der andere Podcaster nicht ein, der mit Schnauzbart, was auch jetzt, aber so
Lina. Ach so, ja,
Der
Primogen,
genau. Ja. Bei dem war er auch als Announcement und der hat jetzt auch immer wieder Omachi-Content und used, ja. Genau.
Ich finde das irgendwie, hat man das beim Anhorchen halt auch wieder gedacht, eigentlich eh ganz, ganz interessant, weil, wenn man irgendwie so ein bisschen so einhorcht, ja, wie groß ist denn da die Firma einfach, eigentlich, was der, das, wo es dann das Basecamp und das Hey und so machen. Mhm. Und eigentlich ist ja das im Endeffekt gar nicht so eine arg große Firma, gell?
Nein, nein.
Die er da hat. Weil er hat dann so erzählt, naja, er hat jetzt so ein Team von 20 Entwicklern sind es quasi in der Firma. Mhm. Plus halt die ganzen anderen Departments halt rundherum, ja, so ungefähr 100 Leute oder so hat er, glaube ich, gemeint.
Mhm.
Genau. Wo ich mir gedacht habe, ja, okay, ich sehe, ich meine, die gibt es ja auch schon ewig, gell, ja. Mit ihren Basecamp da.
Mhm.
Aber so für das, was eher präsent ist und so,
ja.
Ist eigentlich ganz witzig, ist eigentlich so, ja, weiß ich nicht.
Ich meine, er hat halt so visiert, dass der, ich meine, er ist ja da Ruby quasi Erfinder oder halt Found, ja, und da ist er halt
Ruby on Rails, das,
ja. Ja, bekannt, Ruby on Rails, genau. Und da hat er einfach mittlerweile sein Publikum halt einfach, gell. Und natürlich mit den Büchern, was geschrieben haben, er und sein Kollege von der 37 Signals, ja.
Ja, voll. Ist schon ein bisschen was gegangen.
Mhm. Und das ist ja immer so,
halt weil er sagt, interessant,
dass, mit der kleinen Firma machen sie eben so viel Umsatz und es bleibt deswegen auch so viel über. Was, Mann?
Ja.
Deswegen ist er ja so reich. Weil er einfach so viel überbleibt bei der Firma, weil sie so klein sind halt. Ja.
Krass.
Krass,
ja. Krass, ja. Ja.
Naja.
Nein, war ganz, ganz, ganz interessant. Eigentlich, ja.
Ja. Mhm. Ja, spannend, auf jeden Fall cool, dass du es ein bisschen ausprobiert hast. Ich habe es, wie gesagt, gar ein bisschen probiert, es taugt mir, aber ja, es ist halt einfach, wenn du dein Environment hast, wobei,
das kriegen wir halt eher das dazu. Switchen ist halt immer schwierig dann.
Ja.
Zwischen die, weil dann hast du auf dem Omachi zum Beispiel, weiß ich nicht, mit LazyKit und so habe ich ein bisschen gearbeitet.
Ja.
Ist eigentlich auch sehr geil, aber du musst halt natürlich die ganzen Shortcuts und so, die eigentlich eh relativ easy sind.
Beim LazyKit, ja. LazyKit ist zum Beispiel, da hat es mich selber, habe ich einmal postet, einfach vor ein paar Monaten, irgendwie, das habe ich auch ein bisschen mehr hergenommen, wie ich jetzt das Supercode verwendet habe, Zeitl, weil es da so viel Terminal war. Und beim LazyKit ist mir die ganze Zeit so gegangen, irgendwie jede Tasten hat genau das da, was ich mir gedacht hätte,
ja,
das
tut. Ja. Ja.
Also wenn ich C oder P oder Shift P und so, weißt du, also es ist genauso irgendwie, du probierst einmal aus und dann, passt, das war mein gedacht, dass das ist. Ja.
Ja.
Das
ja.
ist sehr intuitiv für die Shortcuts. Ja.
Ja, genau. Ja, weil es gibt halt die Kommandonamen, oder? Das heißt, der Commit und Stash und Demand und so und dann, genau.
Das ist extrem cool. Ja.
Ist geil gemacht, aber halt dann trotzdem, was der, wenn du dann irgendwelche komplexeren Workflows oder was hast, dann musst du halt, da kannst du auch alles machen. Ja. In den LazyKit, aber nur, wenn es einmal in Git kraken und einmal in IntelliJ und einmal in LazyKit und sonst noch wo macht, dann kannst du es halt nirgendwo richtig gut.
Ja, das so, ist genau das. Ja.
So Spezialfälle dann, ja.
Ja.
Und dann, ja, voll.
Ja. Wobei, das ist ja auch so eine Geschichte, man mischt sich heute ein bisschen mit AI und so, aber ich habe ja jetzt immer mehr, ich meine, ich war auch immer Kraken halt stark verwendet, aber du voll führt es oft einfach wirklich einfach über die AI halt irgendwie die Git-Operationen machen. Ja, also sowas wie zum Beispiel Rebasen, was ich früher beim Git Kraken einfach gemacht habe, sage ich eigentlich jetzt nur noch der AI, du rebase mir den Branch auf Main und was der rebase mir den auf den, und das macht alles, ja, ich tue nichts, und dann, wenn dann irgendwie die Konflikte sind, solft er mir es gleich und bla bla bla. Ja.
Mhm,
das ist schon sehr geil einfach, ja.
Ja. Ja, nein, bin ich noch nicht so der.
Was immer gegangen, dass ich weniger Spezialwissen irgendwie in die Apps haben. Das ist so, und da habe ich jetzt an das andere Video auch noch gleich ein vom Theo, was dazu passt. Was ich in den letzten zwei Wochen seit unserem letzten Mal sprechen, warte mal, Theo Brownie, als Neues, weil wir gesagt haben, man ist es immer gewohnt und dann bleibt so, ist es so. Das ist eben ja auch nicht mehr so in den letzten Monaten, weil sich ja durch die AI ständig alles ändert. Ja. Aber so, da habe ich mal dann das Video von einem angeschaut und habe das eigentlich oft viel schon von einem gesehen und das gar nicht so mitgekriegt, dass er quasi eigentlich auch ein eigenes Tool bastelt. Ja. Und zwar, jetzt warte mal, habe ich wieder gerade den Link wieder da so deppert mit einer Sekundenangabe hinten drauf, das haben wir noch weg, so. Und zwar hat sie das Video genannt, Goodbye, I'm done with Terminals. Und ich bin ja auch so Terminal-Liebhaber in den letzten, oder immer schon, aber in den letzten Monaten ganz stark viel im Terminal gearbeitet. Mit Supercode und so, habe ich ja schon erzählt. Und dann bin ich da aufmerksam geworden auf das und gedacht, warum nicht mehr Terminal? Und dann erzählt er halt in dem Video sehr gut, warum und was die Probleme sind mit seiner Terminal-Ding und was die Alternative jetzt ist. Und da redet er auch darüber, dass er immer weniger in der IDE unterwegs ist und in irgendeinem Editor und bla bla halt, weil er immer mehr mit AI tut. Und dann sagt er halt, er hat da mit quasi, bin mir nicht ganz sicher, mit wem noch oder nur er allein dieses Tool entwickelt oder entwickelt schon länger, das T3 Code heißt das. Ja. Und das ist ein Open Source Tool auf GitHub. Und das ist halt auch so ein Agent Harness Control Surface nennen sie das. Quasi als Alternative zu der Codex oder Cloud Desktop App. Ja. Nicht so CLI im Terminal, sondern halt wirklich eine Desktop App, die halt auch für verschiedene Environments funktioniert. Und das Geile an dem ist, also vieles ist sehr geil an dem, also ich habe es jetzt wirklich intensiv die letzten zwei Wochen hergenommen. Einerseits haben sie, weil man sofort gedacht hat, naja, kann ich das mit Cloud Subscription verwenden und mit meiner Codex Subscription oder so? Ja, die sind wirklich in enger Abstimmung mit Anthropic und OpenAI so quasi und sagen, dürfen wir das machen und dürfen wir das machen, damit die User von unserem T3 Code eher Cloud Subscription da drin verwenden können. Ja. Und das dürfen wir. Also das heißt, wenn du jetzt Cloud Code CLI oder Codex CLI verwendest oder die Desktop-Apps oder so, kannst du auch anstellen, stattdessen den T3 Code verwenden mit deiner Subscription. Ja? Das ist schon mal eine Sache, die sehr cool ist. Mhm. Und dann hast du halt da drinnen alles Mögliche rund um, was du jetzt so kennst, dass diesen Desktop-Apps mit Diffs und Integration, dass du da IDE einfach aufmachen kannst oder mit GitHub-Integration und bla bla bla, das ist nicht so speziell. Ja. Aber sie machen sehr viel, sehr geil in der Projektverwaltung und was das Killer-Feature für mich ist, finde ich, du kannst da mehrere so T3-Code-Instanzen miteinander connecten. Sprich, wenn du jetzt auf deinem Linux-Rechner irgendwo oder auf einem Mac Mini oder irgendwo ein T3 Code installierst, dann kannst du über deinen T3 Code Account, der auch, also free ist, ja, die miteinander connecten. Und dann kannst du in jeder dieser Instanzen sozusagen auf die andere zugreifen und dort die Sessions anschauen und mit den Sessions dort arbeiten.
Okay.
Das heißt, du kannst dann langlaufende Tasks, wenn du den Laptop zuklappst und mitnimmst oder was ich weggehst halt, dann auf irgendeinen anderen ausführen lassen und immer wieder reinschauen, ja. Mhm. Und es gibt eine iOS-App dazu, ja, die auch sehr gut funktioniert, wo man mit diesen Connected Instances auch arbeiten kann und dann aus der Ferne irgendwie in die Sessions wieder nochmal einen Prompt dazu schreiben kann oder schauen, wie der Status ist und so.
Ja.
Und da habe ich jetzt angefangen halt wirklich zum Beispiel auch auf meinem Mac Mini daheim zum Beispiel so ein T3 Code zu installieren und da meiner Home Automation und dann die Apps, was ich da so bastelt daheim, eben über Remote, einfach über die Connection auf dem zu irgendwie die Prompts abzusetzen und was zu bauen.
Ja.
Was sehr cool funktioniert.
Ja.
Und ich überlege eben auch, ob ich nicht irgendwo so ein Linux VM oder irgendwo mal ein paar Hetzen einfach anlaufen lasse, wo ich auch so eine Instanz installiere, damit ich so langlaufende Tasks, unabhängig von meiner Arbeitszeit quasi, wenn ich den Laptop zuklappe und heimfahre oder so, einfach auch weiterlaufen lassen kann.
Ja. Und das geht nicht mit dem Mac Mini, oder wie? Schon.
Ja, schon. Der Mac Mini ist halt mein privater daheim, weil der da ich wollte halt einfach so für die Arbeit irgendwie die Sachen irgendwo separat halt liegen haben. Nicht, dass ich meine Timer-Repo zum Beispiel jetzt da auf meinem Mac Mini daheim auschecke oder so.
Ja, okay. Dann musst du halt jetzt einfach ein Mac Studio kaufen. Ne,
zum Beispiel, das sind jetzt eh gerade so neu rausgekommen und billig. Gell?
Genau. Konfigurierst das einmal ein bisschen auf und dann statt einem neuen Firmenauto gibt es halt ein Mac Studio.
Genau. Ja, aber echt sehr cool, bin ich total happy. Das ist jetzt meine neue Umgebung, in der ich mich quasi neben dem Browser so 90% des Tages bewege. Ja.
Ich meine, ich habe mir das jetzt nie angeschaut, aber ist das nicht auch das, was im Endeffekt mit dem Google Anti-Gravity, mit der IDE und so ja auch verfolgt haben, oder? Oder war das nur mehr wie
Cursor und so aufbaut? Das Anti-Gravity kann man eigentlich am ehesten mit Cursor vergleichen. Ja?
Schau, also du hast schon nur mal... Fork
von Visual Studio Code. Ja.
Okay.
Und es ist immer noch sehr editorlastig halt, weißt du? Mhm. Im Gegensatz zu jetzt einem Claude Desktop oder Codex Desktop, wo du eigentlich hauptsächlich diesen Prompt halt einfach hast.
Ja, voll.
Ja.
Mich fasziniert da eh bei dem, auch beim DHH und so, ja, dass die zum Beispiel halt auch relativ viel, aber das wird wahrscheinlich auch mit diesem, keine Ahnung, AI-First-Coding-Ansatz oder so, dann erst ins Spiel kommen, ja, dass der ja in Wirklichkeit ja auch nur in NeoVim und so dann auch verwendet, weißt du? Mhm. Also wenn das so stimmt, was er da erzählt, ja. Also gar kein IDE jetzt in dem Sinne, dass er da jetzt, ich weiß gar nicht, gibt's für Ruby überhaupt so eine IDE-Plattform? Weiß gar nicht, was man da überhaupt nimmt. Vielleicht gibt's ja für Ruby gar nichts anderes, keine Ahnung.
Ja, ja.
Aber schon interessant, ne, weil, ja, im Grunde Debugging und so Geschichten, keine Ahnung, wie das dann tut, ja.
Ja, also das ist auf jeden Fall alles eine total spannende Entwicklung. Ich meine, das Video empfehle ich echt einmal, das muss man sich mal anschauen, da geht er ja viele dieser Dinge ein, er erzählt auch die Beweggründe und warum er das gebaut hat, das Tool, und was er halt sonst überall vermisst hat und was das Ding erfüllen soll, und das hat alles sehr angesprochen. Ist halt jetzt auch nicht wieder irgendein anderes SaaS-Produkt, oder was man sich kaufen muss oder so, sondern auch Open-Source-Lösung, die er halt einfach bauen will für sich selber auch und andere zur Verfügung stellen. Also ja, finde ich echt sehr geil, das Projekt. Ja. T-Free Code. Ist jetzt mein quasi wirklich Main-Umgebung. Und da ist ja genau, ich muss ja sagen, eben, ich tue ja selber auch so wenig in der IDE, also die JetBrains und Kraken und das alles wird so wenig im Vergleich zu dem, wie ich früher mir dafür aufgehalten habe da drinnen. Es ist brutal.
Ja, sicher, wenn du viel prinzipiell dir generieren lässt und so, ne?
Ja.
Warst du im Endeffekt ja fast nur mehr so einen guten Diff-Client, mehr oder weniger, der halt das Übliche aussagt.
Ja.
So zum Reviewen, wenn man nur
mit drüber schauen, dabei und ich mache auch dann auch oft nur Draft-PRs in GitHub, weißt du, schauen wir es dann dort an, da läuft schon mal wieder dann der Codex Pull Request Review drüber automatisch und so im GitHub und so, also brauchst du oft gar nicht ausführen lokal auf. Ich meine, meistens sind es bei mir eh so Infrastructure Changes in YAML-Files und Kubernetes, wo du jetzt eh nicht lokal das ausführst oder so, oder Terraform-Files und so zeigt, ja. Ja, das funktioniert echt sehr gut, ja.
Ja, cool.
Ja. Und du hast vorher auf, weiß nicht, wie sind wir denn weiter da? Jetzt haben wir ein bisschen, wir springen so hin und her, ist eh wurscht.
Ja, ich hab noch, was ich nur bei Omachi sagen wollte, und da mache ich da jetzt eine Brücke. Hint, hint. Die haben ja die einer Omachi CLI-Tool.
Was ist das?
Was ist was?
Was ist das Omachi CLI Tool?
Ja, das ist ja dann das Geil, was der, dass sie quasi, sie haben halt, es gibt halt den Omachi Befehl, ja.
Ach so, ja.
CLI Programm. Und über das kannst du ja alles Mögliche im System konfigurieren, einstellen, Updates fahren, da.
Ja, ja.
Und dann gibt's ja dann Skill wiederum
den,
auch noch.
Genau, ja, ich hab nur den Skill kennt.
Weißt du, CLI plus Skill. Genau. Wo es halt, darum funktioniert das dann auch im Codex eigentlich so gut, wenn du dann sagst irgendwie, hey, weiß ich nicht, dies und das geht nicht im Omachi, ja, dann schreibst du halt gleich mal hier, ja, passt,
ich habe den, hab
den Omachi-Skill, schauen wir da mal nach und so. ja, genau.
Ja.
Das ist eigentlich eine geile Sache, dass das gleich cool, mitentwickeln. Und da hat er auch im Podcast erzählt, oder in dem, genau, war ja ein Podcast mit dem Friedman, dass er quasi das Gleiche jetzt gerade am Entwickeln sind oder jetzt vielleicht mittlerweile schon released haben für Basecamp halt auch. Mhm. Also teilweise halt da auch sehen, sie wollen halt da quasi ein CLI-Tool wiederum zur Verfügung stellen. So, und jetzt gibt's ja bei Timer, habe ich ja gelesen.
Ja.
Okay, ist ja auch was released, man.
Ja, genau.
Das geht ja auch in so eine Richtung, oder?
Ja, da wolltest du jetzt die Brücke schlagen, ja.
Das ja, ja, genau.
Genau, also im Mai, glaube ich, war das bei uns, haben wir angefangen, wir sind ja jetzt schon relativ beim Fertigwerden immer gewesen mit unserer offiziellen 1.0er-Version von unserer REST-API, ja, die jetzt auch released worden ist und fertig ist mit 1.0, haben wir angefangen auch eben, okay, wie war denn das, wenn ich über Agents die Timer REST API verwenden will? Und der erste Weg war da auch bei mir und beim Patrick so Richtung CLI. Ja. Mhm. Und das hat schon ganz gut funktioniert und funktioniert auch nach wie vor. Das, der Patrick jetzt gerade 2 Wochen Urlaub gewesen und jetzt ist die API 1.0 geworden und dann haben wir gesagt, wenn die fertig ist, dann releasen wir auch Open Source mäßig auf GitHub die Timer CLI. Ja. Mhm. Da, es wird jetzt dann passieren in den nächsten Tagen. Und parallel hat aber dann, waren wir dann auch noch so Ding, naja, CLI, gut und schön, ist jetzt für jeden, der so ein bisschen development-mäßig unterwegs ist, kann man da, sehr gut damit arbeiten. Aber unsere Kunden, und da, für mich war das auch so dann auch so der Aha-Ding, ob ich es einmal verstanden habe, aber wo ein MCP halt Sinn macht, weil ich war jetzt in letzter Zeit oft so MCP, nein, wegen der API her und CLI und so. Aber für unsere Kunden, die halt nicht so development-lastig unterwegs sind, macht halt irgendwie ein MCP doch sehr viel Sinn, haben wir dann gesehen, weil halt der das ganz gut kapseln kann von wegen dem ganzen Authentifizierungsthema. Mhm. Und beim Timer ist es halt so, du hast halt einfach deinen Kunden-Account, wo deine Mitarbeiter einen Account haben, also eine User haben, ja, und du willst halt irgendwie natürlich schon da schauen, dass der User, der dann den MCP nutzt, die richtigen Berechtigungen hat auf Timer wiederum. Ja. Und auch willst du dem User, dem Kunden nicht immer unbedingt erklären, naja, du musst da irgendein Ohr auf Client anlegen und irgendwie die Tokens irgendwo eintragen für die CLI und so, ja. Mhm. Das kapselt halt auch MCP sehr gut eigentlich, das ganze Thema Authentifizierung, ja. Ja. Und da wollte ich auch nochmal darauf hinweisen, weil wir jetzt schon beim Thema im Sand, dass es vor kurzem auch ein Update gegeben hat, quasi des MCP-Protokolls, nämlich jetzt sind am 28.07. erst, sehr vor kurzem, ist quasi die Version 2.0 halt dieses MCP-Protokolls rausgekommen. Ja. Mhm. Und was da auch eine neue Welt war für mich in dem ganzen Thema, ist das sogenannte eben, wie geht das da alles eben rund um Authentifizierung und so, weil wir kennen ja alle schon als Developer OAuth und so. Ja. Mhm. Aber die MCPs haben da ein bisschen was Neues eben auch in die Wege geleitet, in dem Sinn, dass quasi der MCP und der User des MCPs ein bisschen so eine Auto-Detection haben wollen von wegen, was, wie authentifiziere ich mich denn da? Mhm. Und die machen das eben da mit sehr viel so, standardisierten JSONs, die unter standardisierten Pfaden, so well-known Paths und so liegen. Ja, wo halt dann der MCP weiß, okay, da schaue ich mal nach bei diesen URLs und schaue halt, ob ich da Informationen in einem JSON-File finde, wie man sie da authentifizieren kann.
Okay.
Ja? Und dann habe ich auch noch gesehen, gibt es da auch auf Dynamic Client Registration und so, das ist auch was, DCR heißt das, ist auch ein bisschen was Neues, was aus diesem Rahmen rausgekommen ist, was mittlerweile schon wieder veraltet ist und man nie zu hernehmen sollte, da, wo man quasi auch OAuth-Clients dynamisch registrieren kann über gewisse fixe URLs, ja, dass der MCP das machen kann zum Beispiel. Mhm. Aber der neue Weg to go ist sozusagen dieses, ich habe ja die URL da reingehauen, dieses CIMD, Client ID Metadata Documents nennen sie das.
Okay. Ja.
Und das muss man halt providen auf seinem OAuth-Server und dann kann man einfach einen MCP bitten, der, wo man einfach diese Ohr, also diese URL hinterlegt und der kann sich dann von dort die ganzen Daten halt holen und weiß, wie er da muss.
Mhm.
Ja. Und dann ist es also witzig quasi von der neuen ganzen Benamsung, wie das halt dann bei den einzelnen Provider wieder heißt, weil jetzt ist das ein MCP, aber bei OpenAI muss man das quasi als Plugin submitten, ja? Also fangen wir mal noch vorne an. Also wenn du ein MCP anbietest, kannst du einfach die MCP-URL an Developer oder an der, was sie mit so AI-Sachen auskennen, und der kann sich da grundsätzlich einfach schon mal den MCP connecten. Ja, mit ein bisschen Beschreibung, aber eigentlich braucht er nicht viel, weil der halt sich dann nicht die Authentifizierung tut, dann musst du halt dein OAuth-Dings eingeben und so weiter, fertig. Aber wenn du das wirklich für End-User total einfach machen willst, dann willst du eigentlich in diese Plugin-Repositories und Marketplaces der Provider kommen. Weil wenn du, was der bei OpenAI oder bei Anthropic du reingehst, dann kannst du einfach sagen Connect quasi oder Connections editieren, und Custom, und da gibt's ja Listen mit Search Ding drinnen, Search and Full, Search and Fill oder das ist Autofill, ja. Und da willst du eigentlich drinnen sein, wenn man da Timer eintippt, dass man die dann findet.
Ja.
Und dazu musst du das so ähnlich wie in einem App Store deinen MCP oder was du dir hast, dein Plugin nennen, die OpenAI nennt das Plugin, die Anthropic Lite nennen es Connector, ja, musst du dort submitten mit ein bisschen Beschreibung und diversen URLs und Terms of Service und bla bla bla, ja. Und dann wird der quasi reviewed wie in einem App Store und dann approved oder halt auch nicht.
Okay.
Und wenn der approved wird, dann tauchst du quasi da drinnen einfach so aus, auf und die User können den einfach dort adden und sagen connect. Ja. Und in dem Vorgang sind wir gerade, also der MCP funktioniert und kann verwendet werden, aber bei OpenAI sind wir noch im Review und bei Anthropic sind wir schon approved, aber da passt was bei der Authentifizierung, was in dem Approval-Step drinnen ist, nicht ganz, das muss ich jetzt nochmal updaten. Ja, aber ist ganz spannend, weil wir haben das jetzt auch schon eben angekündigt über die Anwendung und über Newsletter und so. Und die ersten paar Kunden haben sich da relativ schnell jetzt auch die Wochen schon gemeldet und wollen das ausprobieren. Und mir taugt, also uns taugt selber in der, mir nimmt das ja selber schon lang her in meinem, was der Personal Operating System, dass ich immer dann am Ende der Woche und am Ende des Tages auch so meine Daten aus dem Timer hole und die abgleiche mit dem, was ich eigentlich geplant gehabt habe und wo ich da gelegen bin und wie viel, dass ich für was verwendet habe und so weiter. Ja. So Auswertung zu machen ist echt sehr cool, wenn du einfach halt da auf deine Zeiterfassungsdaten halt Zugriff hast. Ja.
Ja.
Genau.
Ja.
Ja.
So ist ja dann wahrscheinlich eh von der Security nicht so.
Naja,
also muss schon gut funktionieren, ne? Nicht, dass du quasi halt dann einfach auch vielleicht zu auslieferst oder irgendwie.
Ja,
so.
Wobei eben das eben wieder gar nicht am MCP liegt halt. Ja, sondern das, halt der MCP ruft ja nur der API auf. So.
Ja.
Und die API ist sowieso genau das, was wir jetzt da 2 Jahre lang quasi entwickelt haben, wo entsprechend halt mit OAuth die Scopes und die wer was darf halt in der API definiert sind halt. Ja? Du hast im Prinzip halt auch die gleichen Rollen wie im Timer Server drinnen. Es gibt halt Admins und normale User und Teamleader und so weiter. Ja? Und die dürfen halt über die API die Daten sehen, die gleichen, wie sie in der Webanwendung oder Mobile halt auch sehen dürfen. Ja? Und der MCP actet ja quasi nur als der User, der sich halt dort anmeldet.
Ja.
Und darf als der User mit der API sprechen und sieht deswegen auch nicht mehr oder weniger wie der User. Ja. Genau. Also der hat ja keinen anderen Weg ein in den Server-Backend wie über die API.
Ja.
Genau. Der MCP-Server ist eigentlich total einfach auch aus dem, es gibt sogar einen Kunden, der hatte den vorher schon, glaube ich, im Juni oder so, Bastel-Server, auch ein MCP. Und auf GitHub gestört, ja, weil der MCP, den kannst du eigentlich ganz einfach aus dem OpenAPI-YAML-File generieren. Ja?
Ach so, der hat über...
Weil die OpenAPI-YAML ist online auf Swagger Hub quasi gewesen, ja, und da außer kann man sich so ein MCP generieren und da steht ja eigentlich alles drinnen, wie die API zum Ansprechen ist, ja. Mittlerweile haben wir sogar, das link jetzt auch noch da einer, eigene Webseiten, nämlich developer.timer.com, ja, wo diese OpenAPI-Spec halt gehostet ist von der Timer 1.0 API, ja, da gibt's ein cooles Tool, steht links unten, powered by Scala, da gibt's jetzt ein eigenes Git-Repo halt und da wird das immer aus dem OpenAPI-Spec außer generiert halt immer, diese Seiten. Ja.
Ah ja, cool.
Und die hat auch eben so, weißt du, wenn man es kennt, so Beispielcode dabei und man kann halt da auch gleich direkt zum Beispiel so Client ID und Secret eintragen und dann so Testaufrufe machen und lauter so Geschichten halt. Ja. Genau, ja. Sehr cool. öffnet jetzt wieder viele Possibilities auch, gerade auch uns intern die Leute durfte, dass der Patrick ist einmal so, ja, ich bastel mal so eine Mac-Menu-Bar-App für den Timer oder was weiß ich, so Geschichten halt, ja.
Ja, da werden die Requests reinprasseln auf die, auf die, auf die API.
Genau, genau. Ja, das als Thema MCP, genau. Also, ja, mit diesem CMID und diesem die Authentifizierungsstil, das ist eigentlich das Komplizierteste halt. Ja. Das, dass der da die REST-API aufruft, das ist trivial. Aber die Authentifizierung und so, dass das halt, wie machst du die Ohr auf Geschichten und so und was musst du da legen, dass er das out of the box kann, wie submit das dem bei OpenAI und Anthropic und so, das ist ein bisschen das Komplizierte, ja. Das ist ganz witzig bei OpenAI, da musste einer quasi 7 Test-Cases mitgeben, ja, für ein Review. Und das sind einfach 7 Prompts, ja, die man absetzen muss und die sollen dann in einer gewissen Weise reagieren.
Ja.
Also bei 5 von den Prompts sollte dann diesen, das zurückkommen. Das heißt, keine Ahnung, Beispiel, du sagst, wie viele Stunden habe ich heute gearbeitet oder letzte Woche oder so, und dann soll er checken, dass das Plugin-Timer für das zuständig ist und dass das wie bei einem Skill halt, und der sollte dann das ausspucken oder der MCP halt einfach das Ergebnis ungefähr zurückliefern. Ja. Und dann haben sie nur 2 dabei, die müssen negative Tests sein. Das heißt, wenn man dieses und jenes eingibt, sollte halt nicht der MCP quasi ansprechen oder nichts da. Ja. Und da sind wir beim ersten Mal zum Beispiel im Review gescheitert, weil irgendwas von diesen Prompts halt nicht das entsprechende Ergebnis geliefert hat. Aber halt auch deswegen blöderweise, glaube ich, weil im Hintergrund, du musst ja so einen Timer-Test-Account da geben, wo sie sich einloggen können, ja. Und da waren halt nicht die richtigen Daten drinnen zu das Prompt.
Ah, okay. Oje.
Ups. Ja, das ist halt so, was du bei Apple ist das, wenn ich eine App einreiche und ich sage eine, da loggt sich ein am Timer, kannst du das ausprobieren, die App zum Reviewen, und dann können sie sich nicht anmelden oder der Account ist angelaufen oder was, dann wird natürlich die App auch nicht approved. Ja,
ja, ist ja klar.
Ja, kostet auch jetzt einen Haufen Zeit, ja. Aber
ja, immer ist irgendwas.
Genau.
Ja, cool. Super. Cool, ja. Ich bin ja echt schon gespannt, wie viel Anklagen das findet. Ja. Und ja, die meisten werfen sie, wie du sagst, einfach das oder connecten einfach in den Cloud oder halt
ja,
im
ChatGPT genau
damit und dann
genau, ich hab so
einfach das Abfragen machen.
Zwei quasi Kunden im Support, die jetzt habe gesagt, da übernehme ich jetzt die Supportfälle, wenn da wer fragt, weißt du. Und einer eben hat gesagt, ja, ich habe Cloud Desktop halt und möchte es gerne connecten. Und der andere hat gesagt, ja, ich würde es gerne für mein Team in unseren OpenAI ChatGPT-Account einrichten. Genau. So, das sind so die klassischen, kommen gleich so daher und sagen, ja, möchte ich gerne dazu hängen.
Ja, ist schon krass, ja.
Ja.
Ist schon krass, da tut sich, bin ja gespannt, ob da irgendwie einmal dann auch bei euch, jetzt eben auch, wenn ihr da so eine schöne REST-API dann auch habt, was die Kunden dann verwenden und so, ob es da eigentlich dann auch einen Anstieg bemerkt an Anwendern, ja, weil ja in Wirklichkeit das Anprogrammieren ist von der REST-API und das Darstellen oder sie so eine Software drumherum basteln, kannst du ja ist auch relativ leicht da irgendwas basteln halt, ne?
Ja,
mit
ja.
AI.
Ja.
Ohne dass ich jetzt da der Mega-Programmierer sein muss in Wirklichkeit, ne?
Ja. Ich kannst du jetzt eigentlich sagen, eben da ist die developer.timer.com, Vibe-Code mir da einen Client, der so und so für mich möchte meine Spezialding so und so haben gern. Ja?
Genau. Ja. Keine Ahnung. Was du halt. Ja. Die keine Ahnung, dein, was weiß ich, was für Technologie-Client, ja.
Ja, ja.
Was du denn unbedingt brauchst. Mhm. Genau, oder eben ist irgend so Widgets-Zeug oder sonst irgendwas. Das und ist schon klasse, ja. Mittlerweile, weil es kann halt wirklich jetzt dann bald jeder einfach, der halt ein bisschen damit umgegangen.
Schon krass, ja. Ja, die Modelle werden auch immer fähiger. Jetzt haben wir Fable 5.1, gell, und die Woche ist dann das Astra rausgekommen, wo sie auch alle schon wieder durchtragen. Das ist so krass, das wird. Ja.
Voll gut. Und ich nehme eben aktuell Codex her, schon seit ein paar Monaten. Und ich fahre ja immer die Strategie, dass ich quasi immer nicht mit dem aktuellsten Modell,
ja,
sondern halt mit 5.5 ist aktuell halt gerade noch fort. Und das reicht mir halt auch komplett, weißt. Das ist das Würde, da habe ich eigentlich auch viele super Ergebnisse.
Ja, ja.
Also.
Mit was für ein Subscription hast, das ist jetzt gute Brücke wieder zum nächsten. bei mir war das jetzt immer das Problem, dass, also wir haben ganz früh letztes Jahr schon, also vor 1,5 Jahren jetzt oder so, halt einmal wirklich ChatGPT Premium Business für die ganze Firma halt genommen. Ja. Und da war aber jetzt das Thema, das hat für den ChatGPT war das super, weil da einfach jeder einen Pro-Account quasi gehabt hat im ChatGPT. Aber Codex dann, für das war das ein bisschen zwing. Ja. Und diese 18 Euro oder so im Monat ist das pro User.
Ja, ja genau, ja, das ist es.
Und dann habe ich eine Zeit lang halt schon gesagt, okay, für die Developer, die richtig viel mehr jetzt mit dem Dorn und viel mehr Ressourcen brauchen, nehmen wir halt jetzt dann Claude dazu, weil da kann ich halt einfach den einzelnen Developer halt dann Claude, was sagt man, Max, also um die 100 im Monat geben. Ja. Weil das Ding war, und bei Claude hat man das auch so quasi mischen können. Du hast ja halt bei Claude quasi Business und Premium oder Max und Pro oder was halt auch mischen können. Du hast dem einen User ein Pro geben können und dem anderen ein Max zum Beispiel. Ja, und bei OpenAI ist das bisher nicht gegangen. Aber seit ein, zwei Wochen jetzt haben sie das Auftrag endlich und man kann jetzt eben im OpenAI ChatGPT Business Account auch Premium Seats vergeben an einzelne User.
Dann hast du auch diesen 100 Euro, genau. Also 105 genau. Euro Tarif da, gell?
Und das ist sehr cool, weil, und jetzt bin ich gerade dabei, mit in Claude oder mit Open, mit Codex oder was, irgendwie, ich setze mir jetzt gerade mal eine Umfrage auf in der Firma, ja. Wer was nutzt, wir fühlen für was, ja, weil ich es eigentlich gern wieder konsolidieren darf.
Ja,
ja. Weil eben, wenn das alles, sage ich mal, über Anthropic oder OpenAI gegangen, weil es gibt in beiden eigentlich einen Chat, ein Coding-Tool, ein Co-Work-Tool quasi, haben es bieten alle mittlerweile an. Ja? Wenn ich sage, mir eins wieder loswerden konnte und dann tut halt dem einen ein Premium und dem anderen Pro-Sit gibt oder so, dem anderen Max oder so, das war mir eigentlich lieber wieder, als wie das verteilt zu haben alles. Ja,
ja, ja, genau. Ja, voll.
Aber ja, das nur zu dem, es gibt jetzt endlich so Premium-Seats im ChatGPT auch einzeln zu vergeben. Das ist schon sehr cool.
Ja, ist schon sehr cool, ja. Ich meine, mir hat tendenziell eigentlich Claude immer mehr taugt.
Ja.
So, konnte nicht einmal sagen, so von den Ergebnissen oder so, aber weiß ich nicht, hat sich irgendwie besser angefühlt. Nur, wie dann, was mich halt dann zum Umstieg bewegt hat, war halt, dass einfach, weiß ich nicht, ChatGPT oder halt OpenAI, die dürften halt viel mehr Ressourcen einfach haben. Und das, die Ergebnisse sind halt einfach schneller.
Ja.
Also, ich weiß, vielleicht haben sie jetzt eh schon wieder
von der Geschwindigkeit, du machst die Antworten kämen schneller.
Ja, genau.
Ja.
Voll.
Ja.
Voll. Und, weil das war teilweise wirklich zacher bei Claude Code, dass du habe ich teilweise da gehabt, dass dann irgendwas, irgendein Task hergeben, und dann hast du eigentlich gar keine Antwort gekriegt, Ist halt ständig gelaufen.
Ja. Ja.
Dann hast, weiß nicht. Genau. Und das war eigentlich so der Hauptgrund, wieso, dass ich da damals geswitcht bin, weil preislich, ja, ist im Grunde dann eh halt, ich meine, die ganzen 20 Dollar oder Euro oder was Tarife, die kannst in Wirklichkeit jetzt so vergessen, sobald du ein bisschen mehr machst.
Die gängen für Chat, ja, sind die gut richtig, genau. Aber für Coding oder so ist dann Zwing.
Genau, da ist dann Zwing.
Ja.
Voll.
Und was für mich immer das Ding war, Codex hat, finde ich, von der Desktop-App war es immer besser wie Claude. Ja? Deswegen habe ich da eine Zeit lang auch mit Codex und so herumexperimentiert mehr, weil einfach diese ganze Integration in GitHub und Pull-Requests und Feedback zu Pull-Requests und bla bla und auch das Verwalten von Projekten und das alles, das war in der Codex-Desktop-App besser. Ja?
Ja.
Jetzt, da ich wieder sozusagen in T3 bin und da sowieso alles über die Server-UI mache,
ist wieder egal.
Ja? Genau, aber man muss halt, man springt halt so mal dumm und deswegen will ich mir auch mit den Kollegen wieder mal abgleichen und abstimmen, wie die alle so dann, wer da was wie verwendet. Genau, dass wir es da wieder ein bisschen alleine einfach, ja. Und das ein bisschen reduzieren können, wie das, die Unterschiede einfach, ja.
Ja.
Letztes Mal mal noch kurz, weil es jetzt auch noch zum AI-Thema passt, du hast ja gesagt, du hast die Webseiten für die Teamer gemacht,
ja,
die
genau. AI,
gell?
Ja.
Und das ist ja...
Damals noch mit Claude, ja.
Damals noch mit Claude, okay. Das ist
Ich habe mit Claude angefangen und dann mit ChatGPT fertig gemacht, ja genau. Also mit Codex fertig gemacht.
Okay,
Eine Mischung aus beiden.
Ja, weil das ist echt, muss ich sagen, ja, faszinierend, wie gut es eben geht, so Webseitengeschichten eben in einem von die zwei Tools zu machen. Ja. Also ich habe ein bisschen experimentiert mit der Donatech Radio Web-Oberflächen, mit dem Styling und so ein bisschen, aber wir haben auch voll viel, machen wir mittlerweile beim Timer einfach so Pricing-Experimente oder einzelne Landing-Pages ein bisschen adaptieren und so, ja, das geht so flott, ja, mit dem Codex oder mit dem Claude, dass du einfach sagst, reißen wir das um, machen wir da ein React, CSS-Style-Layout, irgendwas Dynamisches rein, das ist echt der Wahnsinn, wie gut das da sind.
Also bei uns war das so, also Tina, die hat sich ja selbstständig gemacht, also sie ist zwar nur angestellt, genau, aber ein paar Tage in der Woche ist sie halt jetzt selbstständig. Genau. Und die, sie hat mir die Texte, beziehungsweise so ein wenig die Grundstruktur von der Homepage, die hat sie sich so irgendwo zusammengeschrieben, ja. Ich glaube, im Apple Notes oder irgendwo.
Ja.
Genau, das hat sie mir dann einfach geschickt. Und ich habe das im Grunde halt einfach eingedumpt, ja. Und euch gesagt, ja, schau her, die und die Hauptnavigationspunkte wollen wir haben. So ein Sujet-Logo haben wir eigentlich auch schon gehabt, ja. Also heute halt quasi vom Design her erstens mal an das Logo, was wir da attached haben. Und es geht ja quasi da um Unterstützung für Eltern, die autistische Kinder haben. Ja. Also Kinder mit genau diagnostizierten Autismus. Also die Seite soll jetzt nicht allzu grell sein, es soll da jetzt nichts umeinander hupfen, ja, es soll sehr beruhigend wirken etc. Das waren halt so die Constraints. Mhm. Ja, und dann hat er halt gemacht. Ja. Ja. Obwohl ich sagen muss, ich habe es dann auch wirklich ich habe angefangen mit Claude, dann ich habe einmal eine Version auch mit Gemini auch generieren lassen. Und am Ende des Tages ist eigentlich dann die bessere Version, also besser im Sinne von einfach visuell hat es uns am besten gefallen, mit Codex rausgefallen. Genau, also da hast du dann schon einen Unterschied kennt, die Herangehensweise und so von den unterschiedlichen Modelle, ja, wie das halt dann designen und so. Ja. Ja, das hat halt komplett anders ausgeschaut, dreimal. Ja, aber genau, aber das letzte hat uns dann eigentlich ganz gut gefallen oder hat ihr ganz gut gefallen und ja, genau. Und das Witzige ist halt auch, da fällst du dann halt so ähnlich, wie du ja heute am Anfang beschrieben hast, halt auch in das eine, ich meine, ich kann ja schon ein bisschen HTML und CSS und so, ja. Aber ja, mich interessiert es halt dann nicht, was der, und da tippst halt einfach eine da so, ja, da mach halt da den Titel da jetzt fett, ja.
Ja, so, genau, ja.
Weil das vielleicht dann irgendwo ein Font-Weight irgendwo ist, was er deine ballert.
aber schon genau,
alles nur mehr textuell halt angegeben worden. Ja.
Genau.
Ja, voll. Und so Sachen, ja, dann, weißt du, wenn es halt ein bisschen interaktiver wird, bist du halt dann auch schon wieder viel schneller, gell? Mhm. Wenn du sagst, da, hey, machen wir da ein bisschen was, da wegen, da
ein Formular einbauen oder
mit
was,
Validierung und hin zum Kunst, genau.
Mhm.
Ja.
Ja, cool,
relativ cool. Dann habe ich ihn auch noch gefragt, so, du, zum Beispiel auch mit den ganzen Datenschutzgeschichten, ja.
Mhm.
Ja, was gehört da jetzt eigentlich alles auf die Seiten und so? So war aber auch ziemlich geil, weil er halt dann so zusammengefragt hat, so, ja, naja, wo werden die Seiten gehostet? Da habe ich gesagt, ja, so World for You ist das halt dann in ihrem Fall. Und dann hat er sich, was der verdurrt quasi die ganzen Informationen entzogen, ja.
Ja.
Was halt die wiederum in ihre Datenschutzbestimmungen drinnen haben, etc., weil das quasi der Auftragsverarbeiter dann ist. Und ja, also da machst du wirklich innerhalb von einem Nachmittag im Grunde ziemlich viel Meter, ja.
Ja.
Ja. Also, ja, ist schon würde ich sagen, cool. Ganz fertig, aber schon zu 90% sind wir da im Grunde dann fertig gewesen, ja. Innerhalb von einem Nachmittag.
Cool,
vom Deployment habe ich dann auch noch gefragt, genau. Wie da man da jetzt eigentlich, weil das, weißt du, das ist halt dann irgend so ein Webspace, ja. Ich habe mir jetzt da, sie hat sich einfach so ein Web-Hosting-Angebot halt einfach geklickt, weißt du, mit Domain
bei und ein bisschen ein,
ja, genau, und ein bisschen so ein Webspace und halt auch Mail, etc. Naja, wie da man da mit dem Deployment so, ja, naja, schaut sich das mal geschwind an, so, ja. Am besten war es, wir machen es halt einfach dann über GitHub, weißt du? Dann habe ich gesagt, ja, passt, ich mag sowieso versionieren und so. Dann habe ich halt ein privates GitHub-Repo angelegt und er hat halt dann gesagt, ja, passt, und jetzt machst du quasi eine Action. Weißt du, du hast ja auch, ich habe keinen Bezahl-GitHub-Account, sondern halt nur einen freien, aber du hast ja trotzdem eine bestimmte Anzahl von Action-Ausführungen dabei. Ja, genau. Und dann hinterlegst du halt quasi mit die, wie heißen die bei GitHub, so Secrets im Endeffekt, ja, hinterlegst du da die Zugangsdaten und so. Und jetzt ist so im Endeffekt jedes Mal so, jeder Push auf Main halt deployed.
Ja, so soll es sein.
Genau.
Ja, sehr cool, ja.
Ist auch innerhalb von ein paar Minuten eingerichtet worden, ja.
Ja, das ist schon geil einfach, ja. Ja, weil du, das ist genau das Thema, wo jetzt wieder die nächste Brücke geschlagen kann, weil beim DTR-FM, die läuft ja auf so einer eigenen VM, als WordPress-Hosting ab, bei uns quasi in der Cloud, ja. Und da war es jetzt wieder mal Zeit, auch, das auf neue Beine zu stellen. Das ist halt ein uraltes Debian gewesen, ja, wo eigentlich schon End of Life war und so von den Updates, ja. Mhm. Und da war wieder mal der Punkt da, wo ich so fasziniert war, wie easy cheesy das jetzt mit einer AI halt einfach geht. Weil, also, du ja, da schau dir mal die VM mal, kannst du einloggen mit SSH, weißt du, analysiere das mal, da läuft unser WordPress drauf und so, und ich möchte das gerne auf eine andere neue VM-Übersiedlung, hilf mir da dabei. Ja? Mhm. Und ja, dann rattert er halt da los, schaut sich das an, ah ja, MySQL ist da drauf und ja, oh, das ist schon uralt alles und so, das Debian alt und so und das gehört übersiedelt und da tun wir so und so. Gib mir, was der jetzt sagt, ja, ich möchte das auf eine neue VM bei Google Cloud machen, dann, ich habe das alles in Terraform bei uns mittlerweile, dann legt er mir da mal einen Pull-Request in dem Terraform-Repo an für eine neue VM, ja, dann committe ich das und sage, ja, passt, ist gemerged, also ich merge es, ja. Dann sagt er, ja, passt, neue VM ist da, da logge ich mir jetzt ein und setze da mal grundsätzlich MySQL und WordPress und so auf und dann mache ich von dem einen Backup und spiele das mal um und das, dann rattert er ein paar Minuten und dann schiebt halt ja einfach das Backup da um, spielt es in die eine MySQL ein, spielt die ganzen und dann sagt er noch, ja, ist ja nichts dabei, weißt du, was ich meine? Also,
ja,
Copy, vom, weil läuft ja parallel noch, weißt du, die alte wird ja nicht verändern und nichts, er setzt halt einfach parallel einmal Kopie auf, ja. Und dann sagt er noch so geil, ja, und auch in Episoden, diese MP3s und so, die liegen ja da direkt auf der VM. Es war eigentlich schöner, wenn man die auf so ein Google Cloud Bucket auslagert sozusagen und das einfach dann direkt als Download public freigibt und den einbindet da im WordPress so, dass halt der URL, die Link da hingingen.
Okay.
Weil dann hast du automatisch ein Edge-Routing, Edge-Cache vom Google Cloud halt dabei auch und so. Wenn der das direkt aus dem Bucket lädt und nicht von der VM, sage ich, ja, ist eigentlich eine gute Idee, ja, mach bitte.
Wieso nicht?
Why not? Ja, dann probiert er, sagt er, ja, dann lege ich da wieder einen Pull-Request an im Google Cloud Terraform für ein neues Bucket und wenn du das gemerged hast, sag mal Bescheid, weil dann kopiere ich die ganzen MP3s von der VM auf das Bucket. Ja, passt, macht er. Und dann, so, die VM ist aufgesetzt und das Kopie ist umgespült, da ist jetzt ein, sag jetzt, ja, wie kann ich das jetzt testen, ob das funktioniert, so wie man das vorstellt, das Neue, weil die DNS sind ja, was der da auf das Alte zeigend und so. Und ich habe da einen Load Balancer davor mit einem DNS, der das auf den Load Balancer zeigt und alles. Ah, ja, stimmt, da führst quasi die drei Curl-Befehle lokal auf dem Mac aus, die drei Skripts quasi, weil dann hat er mal so lokal halt einen DNS-Server irgendwie hochgefahren oder irgendwas quasi gemacht, damit ich halt mit der IP, mit dem Namen ddr.fm halt auf den anderen Server seine IP kriegen und so, ja, und hat aber auch noch was gemacht, dass er da dann mit, da hat er so mit mkcert lokal noch ein Zertifikat erzeugt, damit ich es auch über HTTPS aufrufen kann, weißt du, was ich meine? Und man das in diesen Tunnel, den ich da mit SSH aufgebaut habe, dann eigentlich da das Zert, dass er dem trustet, also what? Ja, auf jeden Fall habe ich dann lokal mit DTR-FM die neuen Webseiten einfach mal durchtesten können, ob die so ist, wie man das vorstellt, wie die alte ist, die auf dem neuen Server jetzt läuft, ja. Und dann habe ich das durchgeklickt und gesagt, ja, cool, passt, ja, schaut gut aus. Dann haben wir weiter. Ja, jetzt brauchen wir euch nur noch im Load Balancer die neue VM einhängen und die alte ausklinken. Und ja, passt, nächstes Pull Request im G-Cloud Terraform. Und dann hat er das umgeschwenkt quasi. Dann war die neue live. Dann hat er gesagt, die alte lassen wir jetzt lieber noch weiterlaufen, falls uns noch was abgeht, weißt du. Und ein paar Tage habe ich dann geschaut und jetzt läuft halt die neue DTR-FM sozusagen. Komplett so mit AI halt einfach übersiedelt, ja.
Das, ja. Also, ja, wie du sagst, gell, wenn man an sich die ganzen, wenn man einen Plan davon hat, was man genau machen mag, ja, und wenn man dann auch weiß, wie die ganzen Befehle funktionieren und halt auch die Details und so,
ja,
dann geht's ja eh.
Aber ich meine, ich weiß es ja,
was der, aber früher hat man sich das halt, ja eh, aber halt auch nicht. Jetzt so, dass man es hinschreibt wahrscheinlich gleich.
Aber gerade zum Beispiel dieses MySQL, weißt du, da musst du MySQL dump mit einem Command auf dem einen Rechner machen. Da musst du es mit SCP von den einen auf den anderen umkopieren. Ja, da musst du dort mit MySQL einloggen und diesen dump da importieren. Weißt du, vor allem musst du mal schauen, dass den User und Passwort dort richtig setzt, dass du den Urlaub, ist ja alles, es dauert ja, weißt du, Minuten, ja. Wie ich das alles gemacht habe. Und er macht halt das einfach. Ja? Macht er auch dasselbe. Ja? Mhm. Aber es ist so krass. Also, geil ist das,
ja. Ja, voll. Ja, und der weiß halt auch wirklich alles. Das ist halt.
Ja. Ich meine, ich weiß auch, was er da tut, das ist ja das Schöne, ja. Es sind jetzt eigentlich nicht viel Magic dabei. Ja? Ich verstehe es ja alles, aber es ist halt so geil, wenn du einen Assistenten hast, der das halt für dich erledigt, dass ich die ganzen Commands die ganze Zeit über reintippen muss. Und mit da einlocken muss und da und da.
Ja, ja, voll.
Das ist echt cool. Voll. Ja, na gut. Ja,
haben sie ja, da kommen wir wieder auf das DHH-Interview da zurück, hat er halt auch gesagt, dass die halt bei einer in der Firma gesehen haben, dass eigentlich die Senior-Entwickler, also jene, die eigentlich schon relativ genau wissen, wie es geht oder wo hieß, wohin mit irgendeiner Umsetzung für irgendeinen Bugfix oder Feature oder sonst irgendwas, dass die eigentlich die meisten Benefits haben bei einer in der Firma von diese ganzen AI-Tools.
Ja, klar.
Weißt du halt dann auch, du schon ungefähr halt auch die Bitfalls weißt, jetzt zum Beispiel auch bei sowas, ja, bei irgendeinem Export für irgendeine MySQL-Datenbank oder so. Mhm. Weißt so versus halt an Junior, der das vielleicht selber ja noch nie händisch gemacht hat, irgendwie in die Richtung, ja.
Ja.
Und dann im Grunde halt das einfach dann, ja, hinnehmen muss, was da gemacht wird.
Das ist
nicht weil teilweise, das hat man ja teilweise schon noch so, gerade wenn man es jetzt, ich meine, bei den Infrastruktursachen, da mache ich jetzt zwang eigentlich mit AI, ja. Aber so beim Programmieren und so, also wenn es für Programmierung einsetzt, es ist schon eigentlich immer nur so, dass du schon, wie soll man sagen, eigentlich einige also du musst dann schon immer nur so ein bisschen in die richtige Richtung abpushen, ja, wo es halt dann hingehen soll, weißt du?
Mhm.
So, keine Ahnung, so, hey, ist die Lösung jetzt eh wirklich performant, wenn da Millionen von Zeilen drinnen sind in der Datenbank, wenn du das und das machst?
Ja.
Weißt du, ich meine? Oder, hey, ist das aus einem Security-Kontext, bla bla bla, so. Aha. So, wenn du ihm da teilweise ein paar so Richtungen oder Denkanstöße nicht gibst, ja, dann wird das einfach nicht beachtet, ja.
Mhm.
Und einer, der aber selber noch nicht drüber geflogen ist, der kann einem das halt dann aber auch nicht mitgeben. Und dann ist es halt entweder, wird es halt von der AI beachtet oder halt auch nicht.
Mhm.
Aber das ist halt dann so, wie es aussieht, ne?
Ja.
Also kann ich durchaus nachvollziehen, gell?
Mhm. Ja, ist echt. Ja, ich sehe es halt eher so halt als Assistenten halt, der mir halt die Sachen beschleunigt, quasi, statt dass du überall halt so automatisierte Skripts und so baust halt, ja, habe ich halt jetzt quasi, was wie ad hoc quasi halt so eine MySQL-Migration von einem Rechner auf den anderen machen kann halt, ja.
Ich glaube, gerade in der Infrastruktur ist sowieso geil, weil da kommen halt oft dann auch so viele Technologien dann halt zusammen oder Programmiersprachen oder Skriptsprachen, oder?
Ja.
Dass der da, ich meine, da kannst du nicht in alle, kannst du nicht in Go, in Bash und was weiß ich, was überall halt gut sein.
Ja, eben, ja. Genau. Du hast dann auch so viele kleine Programme und Tools, die halt, und MySQL und dieses und jenes und Kubernetes und Postgres und überall sollst du halt wissen und Redis und, was der wie alle diese Dinge halt funktionieren, ja. Was die einzelnen CLI-Argumente sind und bla, bla, was ständig eigentlich nachschauen musst wieder, ja. Weil du das nur alle paar Monate mal hernimmst irgendwie, ja, oder brauchst.
Mhm.
Naja. Naja, sehr gut, so ist das, ja.
Ich kann nur was zur Selbstständigkeit einwerfen.
Ja.
Heute jetzt haben wir nichts mehr mit AI zum da.
Passt.
Glaube ich.
Sind wir halt durch jetzt, glaube ich,
ja. Ja, genau. Tina, die hat natürlich dann ein Arbeitsgerät dann noch benötigt.
Ja.
Sie hat zwar jetzt einen Laptop, aber das ist für einen jetzigen Arbeitgeber.
Ja.
Genau, den kann sie jetzt natürlich da nicht verwenden für ihre selbstständigen Tätigkeiten und so. Jetzt hat sie weißt du, recht viel Startkapital ist nicht da und man muss mal schauen, dass man da wegen, Klientel aufbaut und so.
Mhm.
Jetzt hat sie sich ein MacBook Neo gekauft.
Ja.
Genau.
Okay. Ja.
Und das hat sie sich eh bei ihrem Elektronikfachmarkt ihres Vertrauens geholt, der witzigerweise eh fast nur ein Hunderter günstiger ist als wie Apple mittlerweile, weil die haben auch für den MacBook Neos die Preise erhöht.
Ja, jetzt sind die
fangen jetzt bei 800 an oder 799 oder irgendwie so.
Genau.
Genau. Und sie hat sich halt so ein gelbes geholt und ich habe ein bisschen mich gespürt damit, also ein bisschen umeinander tippt drauf und so und ein wenig angeschaut. Und ich sage einmal, es ist für die Aufgaben, was sie halt macht, und das ist im Grunde halt Mail schreiben und Texte eintippen, sage ich jetzt einmal. Mhm. Und halt, was der bei den Terminen hat, ist halt mit und schreibt halt mit oder so ein bisschen Buchhaltung und so weiter. Ja, tut sie es eigentlich voll.
Ja.
In Wirklichkeit.
Mhm.
Und das Krasse ist halt, da ist halt ein iPhone-Prozessor drin. 8 Gigramm.
Ja.
Und ja, aber es tut's komplett und sie ist voll begeistert davon. Ja,
ja, cool. Nein, ist ein lässiges Gerät, glaube ich. Also
voll, was ja total so rock solid, wenn du das angreifst, ja, das ist halt, wenn du das MacBook, klar, also mein MacBook Pro, klar, ist schwerer und so, ja. Aber so jetzt von der Verarbeitungsqualität, also es fühlt sich halt genauso an, das MacBook Neo.
Ja. Haben sie ja alle gesagt, dass es eigentlich sich so gut vom ganzen Haptischen her anfühlt, vom ganzen Verarbeitungsding her, gell, dass es echt voll sehr hochwertig wirkt.
Ja. Voll. Weißt du, und wenn du das vom Display her, sag ich jetzt einmal, wenn du das noch gar nicht gewöhnt bist, ja, dass da, ja, was weiß ich, da
120 Hertz so, Auflösung, Refresh hast und so, gell.
Ja, genau, und ja, diese ganzen Spielereien, ja, dann ja, dann, genau, geht eh nicht so, in dem Sinne.
Ja, weil so auflösungstechnisch retinamäßig ist er ja eh auch eigentlich, oder? Was hat der für Auflösung?
Ich weiß gar nicht, aber ich glaube schon, oder?
2400 bei 1500 auf 13 Zoll. Ja, das sind 219 Points per Inch. Was ist MacBook Pro? Warte mal, schauen wir da gar. MacBook Pro.
Ja, 13 Zoll Liquid Retina Display, ne? Ist das da beim Neo?
Ja. Warte mal, technische Daten, MacBook Pro, wenn ich zum Beispiel jetzt wo ist da das Screen Display? 254 Points per Inch versus 216. Ja, das ist jetzt nicht so viel Unterschied.
Ja. Na, voll.
Ja, ist cool, ja.
Ja, voll. Voll. Also kann man, also ich weiß es nicht, ob es für, ja. Genau, wenn man jetzt da jetzt programmiert oder so, wird es nix sehen, ja. Wahrscheinlich.
Aber eben, wenn du jetzt bei den Schülern an so schaust, dass der jetzt dann echt, bevor du zum iPad mit Tastatur und Stift also nimmst, bist dann, ich koste schon mehr, ja, und da hast du halt wirklich ein komplettes MacBook eigentlich, ja.
Ja, ja. Ich meine, was mir dann, aber sie wollte halt dann unbedingt so eins haben, ja, von der Farbe etc., was man halt vielleicht schauen hätte können, ist, ob man nicht bei den MacBook Airs eins erwischt aus der Vorgängergeneration oder so, weißt du? So refurbed oder so. Das könnte sein, dass du auch ungefähr in die Preisregion kommst.
Ja.
800, 900 Euro sowas. Aber ja, jetzt schau jetzt da gerade bei MacBook Air. Ich meine, da kosten jetzt neue, wird jetzt auch 1400 Euro, gell?
Eben, ja.
Fangen wir uns an, einmal.
Ja. Mhm. Ja, und nächste Woche, eigentlich schon zwei Tage, nein, drei Tage, quasi ist Surprise and Shine, das nächste Event, Vorstellung der iPhones quasi und Watches, ja, da bin ich auch schon gespannt, also wo das preislich hingeht, ja, wie es heißen wird, das neue quasi Foldable iPhone.
Ja, Fold werden sie es nicht mehr nennen können, oder?
Wie Samsung nennt, das glaube ich, werden sie gefahren wieder. Also ich bin eigentlich eher so, dass wahrscheinlich Ultra heißen wird halt, ja. Und anscheinend stellen sie ja dafür keine normalen iPhones vor, diesmal. Ja.
Ah ja, genau, stimmt. Da wollen sie den Zyklus ändern oder irgendwie so, gell, dass die normalen
eher erlegen, so quasi. Und nur die Pros jetzt kämen und die Ultra. Ja.
Vielleicht haben sie da in die Daten auch gesehen, weißt du, dass die normalen in Wirklichkeit, weil die Leute, die das verfolgen, weißt du, wann die Release-Daten, also wann die neuen iPhones und so rauskommen, das sind wahrscheinlich eher gefühlt jetzt einmal so die Pro-Leute, oder?
Ja.
Oder aber es war sogar so, weil letztes Jahr war ja das Normale auch relativ gut, oder? Vielleicht haben sie dann auch gesehen, okay, ja, das, das Normale geht fast besser wie das Pro oder irgendwie so.
Ja.
Da müssen wir jetzt was da.
Jetzt haben sie auf jeden Fall das Normale auf den, also sehr viel angeglichen, weil da haben sie das gute Display eingebaut dann.
Ja, ja, voll. Das, genau.
Genau, ja.
Wo es dann auch die Videos gegeben hat, wo, ja, genau, wo sie halt dann gesagt haben, hey, weiß ich nicht, falls ihr nicht wirklich irgendeinen triftigen Grund fürs Pro habt, holt sich einfach das Normale und ja, passt schon.
Genau, genau.
Ja, ich bin auch vom Preis her bin ich gespannt, ja, weil bei uns ja die Euro-Preise ja eh sowieso schon immer, ja, eher schon immer wegen.
Machen wir einen Screenshot von der aktuellen Seite mit den aktuellen Modellen. 1299 17 Pro oder <Euro. lacht> Und das ja, vergleichen wir dann nochmal nächstes Mal.
1299 oder was sagst du? Ja, da ist der aktuelle, was schlagen wir drauf. Stadtpreise. Keine Ahnung.
Aber das Ultra, das wird andere Dimensionen sprengen, also, ja.
Ja, da bin ich auch falsch schon gespannt. Da können sie ja auch fast nicht. Ich meine, da kosten ja die Samsung-Geräte um die 2000 Euro schon.
Eben, ja.
Zumindest Listenpreis. Mhm. Boah, na, das wird ganz schief
werden. Das wird 2,5 oder so kosten wahrscheinlich, ja.
Mhm. Mhm. Und da bin ich ja wirklich auch auf die Haltbarkeit und so gespannt.
Hey, das Samsung Fold 8 Ultra kostet eh schon 2399, gell?
Naja, die haben es auch schon aufgekommen jetzt, gell? Ja. Die sind ja, genau. Mhm.
Ja, dann kostet das iPhone ja 3000.
Ja, obwohl ist ja beim, ja, obwohl du musst eher bei dem normalen Fold schauen vom Samsung, weil das hat er, glaube ich, das hat er angeblich sogar genau die Größen auch vom Apple iPhone Fold.
Ach so,
wie
ja.
Wie immer das dann heißt. Was der, ja, das Ultra.
Das Z Fold 8,
genau. Nein, nicht das Z Fold. Nein, es gibt von diesem Samsung Fold gibt es jetzt zwei Varianten, eben das Ultra.
Ja.
Das hat aber, das ist aber hecher, ja,
quasi. Das Z Fold Ultra ist das und dann gibt es Z Fold 8.
Genau. Ach so, hast du die
Z Fold, ja, genau. Das ist das, ja, mit, genau, dem gleichen Format.
Ja,
das startet genau bei 2199. Genau, mit 256 GB startet es bei 1099, ja.
Ah, sowas. Ja, okay.
Ja, okay. Das ist ja eigentlich anscheinend der gleiche Display, ja, genau.
Anscheinend, ja genau. Mhm.
Mal gucken, ja. Bin gespannt.
Ja. Mhm. Ja, aber steppt bei dir ein neues iPhone leicht wieder an, oder?
Naja, weißt du, bei mir ist es ja so, dass ich es jetzt aber jährlich gemacht habe, weil ich quasi in der Family das aber 5 Generationen weitergebe. Und ja, die älteste, was wir jetzt, glaube ich, haben, ist ein 13er. Und da, ja, ist die Frage, was man dann mit dem tut.
13 ist wirklich schon alt, schon langsam,
genau,
gell?
Genau, das könnte man halt dann mit einem 14er ersetzen, so quasi. Ja, mal schauen. Ich bin am Schauen, ja. Aber Ultra, also Foldable-Dingsbums reizt mich im Moment überhaupt nicht. Da bin ich echt gespannt, wie es man da nach der Präsentation gehen wird, was da quasi bringen, ja,
das
an Argumenten.
Das Marketing
ist ja wieder schlecht bei einer.
Ja, nein, wie gesagt, ich war da wirklich voll vorsichtig von der Haltbarkeit.
Ja.
Weil das ist eigentlich dann, ich meine, man muss eh eigentlich bei den jetzigen Geräten, ich meine, sind eh stabil gebaut und alles, aber du hast ja trotzdem immer irgendwie so ein bisschen so ein Restrisiko, gell? Mhm. Dass man sich halt zusammenhaut oder dass du dann einmal zu viel Staub oder irgendwie Sound irgendwo reinkriegst und so, ja?
Ja.
Und da hast du halt nur mal das Risiko mal 10, ja?
Mhm. Was mich ein bisschen schockiert hat, was ich eben schockiert habe, es hat ja einige Dinge eben nicht, was quasi aktuelle iPhones so haben, ja.
Okay.
Und anscheinend hat es kein Key-Charging, also kein Wireless-Charging.
Ah.
Und das ist ja was ganz Komisches quasi.
Die Spule da hinten.
Ja. Das wird mir zum Beispiel schon abhalten eigentlich davon, weil das ist schon was ich gerne habe. Vor allem auch im Outdoor.
Ich meine, ich habe mir neulich eben das Samsung Z Fold einmal beim Mediamarkt angeschaut. Mhm. Ich meine, die sind halt schon wirklich auch verdammt flach und dünn, gell?
Ja.
Wenn du sie dann aufklopst, sozusagen.
Mhm. Ich hab das noch gar nicht in der Hand gehabt, eigentlich, das, ja.
Keine Ahnung, vielleicht haben sie da, ja. Mhm. Ich weiß nicht.
Naja.
Ja, mal schauen.
Naja, schauen wir mal, ja.
Sind wir gespannt. Irgendwas tut sich auf jeden Fall in die Richtung.
Mhm. Ja. Am Mittwoch dann diesmal, weil Montag noch Feierungsbirne. Liberty. Ja. Dann noch Entertainment zum Abschluss. Ja. Silo, Episode, also Finale, hast du geschaut?
Ja, ja? Hat gerade vor der Aufnahme.
Ah, wirklich? Krass. Okay.
Ja. Also hast du das schon gesehen?
Ja,
schon krass. Die letzte Episode.
Krass.
Ist schon wild, oder?
Ja.
Da geht's nämlich gescheit was weiter.
Ja.
In der Story.
Wahnsinn. Und den haben sie auch noch quasi gleich, sozusagen, ich hab dann hinten am Ende haben sie noch sowas dran gehängt mit einem Preview von der letzten, es war nicht eigentlich mir bewusst, dass die nächste dann die letzte Season ist, ja.
Ja, ja, das habe ich schon gelesen irgendwo.
Okay,
ja.
Mhm. Aber auf jeden Fall kommt die halt auch erst dann nächstes Jahr, aber ist halt dann die letzte Staffel dann, ja. Und genau. Die Episode auf IMDb hat ja über 9 jetzt Bewertung, die letzte Silo-Staffel, letzte Finale, Dings, und so, wirklich war sehr geil, muss ich sagen, ja. War schon stark. Aber halt, hart zum, also schon Wachs, ja. Diese ganzen.
Ja, krass, ja.
Gerade das, was, wenn du mal das siehst, was in Silo 1 da so abgeht und so, zum ersten Mal.
Ja, genau. Ja, da war ich voll gespannt.
Du hast das Buch gelesen, gell?
Ich habe das Buch gelesen, genau. Also nur dann den zweiten Teil. Es gibt ja dann den dritten Teil eben noch. Genau. Aber da im ersten Teil, im zweiten Teil hast du schon mitgekriegt, eben, dass da eben mit Silo 1 und so weiter, dass es jetzt eben keine KI ist oder irgendwie so, die da redet, sondern halt wirklich die Leute aus dem 1er Silo und so. Genau, ich habe mir dann auch schon gedacht, ja, okay, wie stöhnst du das dann da und so, gell?
Ja.
Aber ja, es ist schon geil gemacht.
Schon mal,
ja. Für das, wie zart das teilweise eigentlich auch angefangen hat, Silo, oder? Weil das war ja am Anfang ja auch.
Ich finde, die zweite war ziemlich zart, die zweite Staffel.
Ja.
Also, wo sie in dem anderen Silo war. Ja. Jetzt die erste war viel flotter und viel spannender, viel schneller. Und die dritte jetzt auch wieder. Die zweite war ziemlich langatmig teilweise.
Ja.
Aber jetzt ist es wirklich geil gewesen, wieder die ganze. Ja,
voll. Ja, Empfehlung, wir können ja noch nicht so viel drüber reden, weil das ist ja wirklich erst vorgestern
rausgekommen. Kann man nicht drüber reden.
Ja, schade, dass die vierte Staffel dann erst wieder im Sommer 2027 dann rausgekommen.
Aber sie haben jetzt schon einiges wieder angekündigt, eine neue Apple TV-Serienfortsetzungen und so. Wo man jetzt immer so Previews kurz schon gesehen. Da kommen auch wieder, also Severance kommt wieder und Pluribus und alle möglichen kriegen wieder
Fortsetzungen. Ja, ich glaube, Dark Matter, oder? Das habe ich, glaube ich, auch angeschaut.
Den habe ich auch geschaut. Da ist jetzt gerade schon die zweite da, gell? Hat wieder angefangen schon.
Muss ich ja irgendwie wieder mal eine, ich weiß gar nicht mehr
mit
genau.
Mit dem Würfel war das da dann quasi, gell?
Stimmt. Ja, stimmt. Mit diesen Parallelwörtern
genau.
Und so.
Ja,
aber ich muss eh sagen, so eigentlich so die richtig geilen Serien, die ich so gesehen habe, waren eigentlich immer so auf Apple TV.
Ja,
also wir haben ein Netflix-Abo auch noch, aber da ist halt wirklich irgendwas.
Ja.
Das ist halt echt so tot, teilweise, was du schaust. Es ist echt einfach irre. Wenn du da einen Film anschauen magst, der dann, da die Top 10 Filme in Österreich. Und dann ist das halt nur Shit, meistens. Wirklich.
Ich habe einen total witzigen jetzt, was ich seit langem wieder mal auf Netflix schaue. Und zwar der Hawk.
Der Hawk, okay.
Warte mal, ich muss wieder kurz einen Link aussuchen. Den Will Ferrell.
Ah ja, okay, dann muss gut sein.
Da wo er so einen Golfspieler spielt.
Ah, der Hawk, das ist mir schon mal irgendwo untergekommen.
Ja, ist ganz witzig, ja, ist halt schon sehr, ja, Will Ferrell-like halt, aber ja, muss man nicht.
Okay. Achso, ist eine Serie, oder?
Ist eine Serie, okay. Ja.
Ja, ganz sehr witzig. Gut, die haben wir da eine. Der Hawk, okay.
Ich habe noch andere Dings, Entertainment, Gaming Dings, News.
Okay.
Ich habe ein neues Lieblingsgame.
Habe
jetzt nicht einmal 2 Tage richtig Zeit gehabt zum Spielen, weil das jetzt in so einer Open Beta war, wo ich reingekommen bin, und das erscheint aber jetzt dann am 10. Ja, am 10. September, nennen sie War Dogs. Ja. Und das ist quasi, jetzt eh schon immer wieder mal in die Social Media und so auch gewesen, bei den Streamern und so, aber es ist quasi kein Battle Royale und kein Extraction Shooter, was jetzt auch sehr populär war, so wie Ark Raiders und Tarkov und was ich, sondern hat so ein Ding quasi, da spielen halt 3 Fraktionen, kämpfen quasi um, also Control Area, die es quasi einnehmen müssen. Und da kriegt man immer Punkte, das Team, was am meisten Leute in der Area hat. Und wer als erster 100 Punkte erreicht hat, hat dann das Spiel gewonnen. Ja. Und das Geile aber an dem Spiel ist irgendwie, was so faszinierend ist für, glaube ich, viele und für mich eben auch, ist, dass du das so viel, auf so viele Orten spielen kannst. Weil du kannst halt da, wenn du willst, halt ganz normal so Ego-Shooter-mäßig reingehen und diese Control-Zone halt dort mit ja, einfach andere Gegner erledigen da drin einfach, ja. Du kannst aber, du kannst es aber als Sniper spielen oder du kannst es als mit einer AR oder was weiß ich spielen, aber du kannst auch sagen, ah nein, ich bin lieber, mach's lieber gemütlich und ich bin auf LKW-Fahrer und ich transportiere Supplies in die Zone rein, die man da drin braucht und fahre mit dem LKW hin und her und liefere da Sachen, ja. Oder du kannst Hubschrauberpilot sein und Leute in die Zone einliefern von der Startzone weg da rein. Ja. Mhm, okay. Oder du kannst Bases bauen und quasi Forts halt und die absichern mit Sandsäcken und Wänden und Beton und Zeug. Ja. Und das hilft da natürlich deinem Team, weil die du länger dann drinnen in der Control Zone sein können, weil es schwerer erwischt werden können, wenn sie in dem Schutzwall drinnen sind, was du baust. Ja. Und du kriegst dann Kohle dafür halt. Für alles, was du hast. Ja? Oder du kannst als Späher arbeiten und mit dem Fernglasl andere Gegner halt ausspähen und die Positionen die anderen melden und so. Ja? Und du kriegst überall Kohle dafür. Und mit der Kohle kannst du dann halt aufleveln und bessere Ausrüstung kaufen. Ja? Ganz ein witziges neues Spielprinzip, würde jetzt nicht, das ist eine Mischung aus vielen Prinzipien, aber du kannst halt voll deine Art halt ausleben, wie du das gern spielen willst da drinnen. Ja? Ist echt cool gewesen. Ich habe jetzt dann so 10 Stunden oder was gespielt in den letzten paar Tagen, wo ich halt bei der Beta dabei war. Und war richtig cool. Ja. Bin gespannt, wie das jetzt dann ist. Halt jetzt noch so ein bisschen ein Early Access ab 10. und das Developer-Studio ist sehr jung, und aber die machen das voll geiler von der Communication auf YouTube und TikTok und so. Sehr, ist kein riesen, was die A-List-Game-Studio dahinter, ja. Sondern so kleine Developer-Gruppen halt irgendwie. Was echt, wo haben wir was Geiles auf die Beine gestellt schon, finde ich, ja.
Apropos Game, da haben sie ja eh auf Netflix, war ja auch eins von den abgespielten Video, das war ja die Forscher da, gell, von GTA 6.
Ja, ja. Hast du das angeschaut?
Ja.
Ja.
Haben wir auch geschaut,
Minuten, 26 Minuten oder so, gell. Schon krass.
Schon grafisch schon gescheit wild, weil das haben sie auf einer PlayStation, oder?
Ja,
aufgenommen.
PS5, ja.
PS5, Pro. Ja.
Aber es ist schon, und es ist auch, man merkt es einfach auch für die ganzen KI und also nicht wie gut die Leute da drinnen, die Polizei und das alles jetzt da reagiert auf irgendwie. Also es ist wirklich krass von der Spielmechanik her einfach halt auch. Ja.
Voll. Aber das habe ich richtig verstanden, oder? Dass quasi jetzt einmal dann im November ist das Release-Datum, aber das ist einmal der Story-Mode jetzt, der dann kommt.
Ja.
Und diese ganzen Multiplayer-Geschichten und so, die kommen dann, glaube ich, nächstes Jahr erst oder irgendwie so oder später, oder?
Ja, und eine PC-Version kommt auch ein bisschen später. Zuerst kommt es quasi nur auf die Konsole.
Ah, ja, stimmt. Das ist ja nur jetzt auf PlayStation und Xbox,
ja,
glaube
genau.
ich, kommt das aus oder so, gell?
Genau. Mhm. Aber die PC, sie haben jetzt schon irgendwie angekündigt, dass die PC-Version nicht viel länger brauchen wird, aber ein bisschen sparer kommt. Ja, genau, aber zuerst einmal ist es nur Konsolen. Und das ist mir nicht so ganz klar. Ich meine, beim GTA habe ich jetzt auch zum Beispiel das 5er nur so ein bisschen, du hast ja immer, es ist ja Open World quasi.
Ja, das habe ich auch nicht checkt.
Du kannst ja da drin sowieso da, was du willst eigentlich, aber du kannst halt natürlich deiner Story folgen und da Aufgaben erledigen, dass die du halt durchspürst sozusagen. Ja, so richtig, wie es mit Multiplayer ist, das weiß ich gar nicht, wie das dann da läuft, ja.
Ja, nein, check, ja. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob da quasi, hast jetzt Story-Mode, ich muss halt wirklich, also, wie du sagst, ja, ist dann in der Open World dann auch nur eingeschränkt irgendwie was?
Nein, das glaube ich nicht.
Also, da kannst du das ganze Spiel, quasi die ganze Karten spielen und so weiter, oder?
Ja. Aber ja, ist halt einfach krass, gell, wenn du das anschaust, jetzt haben sie halt 13 Jahre lang an dem Spiel entwickelt, gell.
Ja, voll. Das ist schon hart.
Wahnsinn, ja. Ja.
Aber wird er gut.
Ja.
Wird er gut Einnahmen bringen.
Ja, ich hab's ja schon gesagt, gell. Ich meine, das finde ich auch so arg. Das gibt's ja quasi jetzt eine Vorbestellung, aber es gibt's ja nur digital zum Kaufen. Warum tue ich das vorbestellen? Weißt du, ich meine, wenn ich es am selben Tag kaufe, kann ich es auch runterlohnen. Weißt
du? Ja, voll. Also, du hast ja keinen Vorteil nicht wirklich, oder? Also.
Das, nicht, dass vorher ausgeschickt wird oder was weiß ich. Das dann schon da ist, also, egal wann, ist faszinierend. Und die haben Vorbestellungen um über 4 Milliarden Dollar schon. Weißt du das? Also, es ist ein Wahnsinn, ja.
Ist krass. Aber du kannst das Stoff vorab herunterladen dann, oder?
Ja, steht wahrscheinlich kannst du es dann, ein paar Stunden, 24, keine Ahnung, dass du jetzt wirklich um 0 Uhr dann starten kannst oder so.
Ja, Alter, ja.
Aber
ja,
da muss ich es jetzt nicht wochenlang vorher bestellen. Weißt du? Das ist schon geil.
Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ich schaue da gerade. Okay, ein 80er kostet die Vorbestellung. Standard Edition kostet ein 80er und die Ultimate Edition?
Kostet wahrscheinlich über 100.
Also da steht eh. Okay, du kannst eine Woche vorher kannst du es quasi vorab runterladen.
Ja.
7 Tage vorab. Genau. Ja.
Aber was?
Ja, wild. Ja, wild.
Warte mal, ich muss gar nicht mehr googeln. Already, wann warten die dann 2 Wochen? Nein, ich mache halt 4,7 Millionen Pre-Orders oder sowas. Naja, irgendwo haben sie mal die Zahl veröffentlicht von wie viel. Ja. Unglaubliche Summe auf jeden Fall, was die spielen, ja.
Wahnsinn.
Mal schauen, ja, wie hat das beim amerikanischen Militär oder was haben sie bei der Army haben sie gesagt, wenn du dich jetzt quasi ummeldest, kriegst du halt für GTA 6 6 Tage frei oder sowas.
Ja, super.
Okay. Ja. Weil sonst, weil schon so viele Leute überlegen, wie tanzt du dann da mit dem Urlaub, dass sie da das Spiel dann spielen können.
Ach so. Ja, aber was haben sie gesagt? Story Mode ist um die 100 Stunden oder 120 okay. Stunden, irgendwie sowas, ja, oder? Ja. Okay. Ja.
Aber das ist, finde ich, so schlimm, auch einer von den negativen Effekten halt einfach im Zeitalter der ganzen Gaming-Streamer und so, weil halt einfach die dann in ein paar Tagen siehst du dann halt schon überall auf TikTok und überall die Videos von der ganzen Story herumschweben halt.
Ja.
Weißt du, den kannst du fast nicht ausweichen.
Das stimmt, ja. Da müsstest du wirklich YouTube zu oder ja. Nicht aufmachen, irgendwie so.
Also selbst wenn, weil wir als arbeitender Mensch oder so, sage ich mal, wie sollst du da innerhalb von ein paar Tagen das durchspülen, weißt du, was ich meine?
Ja, voll.
Und du kommst aber dann dem nicht vorbei, wenn du im Internet bist eigentlich, dass die das alles schon durchgespült haben dann, kurz, in schnellster Zeit. Das ist jetzt überall, auch bei die, eben bei War Dogs und was ich so, ich meine, das ist jetzt nicht so tragisch, weil keiner von der Story nichts verraten wird oder was, ja, aber du hast trotzdem überall, wenn du online schaust, schon die Leute, was im Level 70 von einem Player-Ding alles schon ausgelevelt haben und jedes Weapon freigeschalten und alles, ja, und du fängst halt einmal an und kommst in die Zone in der Lobby rein, weißt du, hast ja null Chance einfach, ja. Ja, so ist das, ja. Der Beruf des Gamers.
Ja. Ja, muss man auch umsatteln. Gleich auf YouTube.
Omachi versucht ja, dass da alle Spiele und so weiter und der Omachi läuft.
Ja, das okay? Auch. Ja, genau. Ja, ja.
Schauen wir mal.
Ja, gut.
Na gut, ja, es war wieder ein Volksfest. Ein Reigen an verschiedensten Themen, die spannend sind. Ja. Könnte man noch lange drüber reden über das Ganze, aber jetzt haben wir eben nur 2 Wochen mal gemacht, gell, weil einfach schon so viel angestellt hat in 2 Wochen und weil es mir halt auch gut reingepasst hat, ja. Und dann wünsche ich den Hörern eine schöne Woche und dir auch und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao. We'll be right back.